Ja, es ist Sonntag, Check 24, Doppelpasstag. Herzlich willkommen. Neunzehnter Spieltag in der Fußball-Bundesliga und der Titelkampf wird immer spannender. Es wird immer enger an der Tabellenspitze, weil Leipzig seit 3 Monaten mal wieder verliert. Kein Tor schießt, von der Eintracht aus Frankfurt in die Knie gezwungen, aber sie bleiben Tabellenführer. Das war genug Motivation natürlich für die Bayern im Abendspiel. 5 Stück schenken sie Schalke 04 ein und sind nur noch einen Punkt hinter Leipzig. Die Gunst der Stunde nutzen auch die beiden Borussias, die heimstärkste Mannschaft. Gladbach gewinnt 3-1 gegen Mainz und am Freitag schon mit dem neuen Borussenliebling Haaland die Dortmunder 5-1 gegen den FC Köln. Und das wird ganz, ganz spannend, wie gesagt. Davon träumt der VfL Wolfsburg momentan. Der Trend geht eindeutig in die falsche Richtung. Warum das so ist, das erklärt uns heute der Geschäftsführer Sport. Hier ist Jörg Schmadtke. Es läuft ein bisschen zäh gerade, ne? Bei euch, kann man das so sagen?
Ja, ist relativ eindeutig, ja.
Wir schauen mal gestern auf das Siegtor. Leider nicht für euch, sondern für den Gegner, für Jürgen Klinsmanns Mannschaft. Du hast gesagt anschließend, man darf nicht nur mit den Augen decken.
Ja. Naja, gut, da stehen mehrere im 16er. Und wenn die Situation noch nicht klar bereinigt ist, dann erwarte ich schon von den Defensivspielern, dass sie bei ihren Leuten bleiben und die auch konsequent bis zu Ende decken, bis die Situation erledigt ist.
Er ist ja völlig frei da, muss man sagen.
Er ist völlig frei, ist aber auch deswegen frei, weil der eine oder andere nach vorne schiebt und Kevin Mabu hinten drin steht und damit den Absatz aufhält.
Mhm. Schon ein bisschen Panik bei euch?
Hast du den Eindruck, dass dich panisch?
Dich kenne ich nie panisch, deswegen.
Die einzige Panik, die ich habe, ist vom Spiegel, wenn ich mich rasieren muss, aber sonst nicht.
Das klappt ja auch.
Du wolltest ja darauf hinaus, oder?
Das klappt ja im Moment auch nicht so gut, oder?
Okay.
Oder?
Okay.
Und so weiter gestern heute Morgen. Der Fußballchef vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Heiko Ostendorf. Liebe Kollege von RTL, Thomas Wagner.
Hallo.
Ich glaube, gegen ihn habe ich nie gewonnen, als der Trainer beim SC Freiburg war. Hier ist Volker Winkel. Der Sportchef der Funke Mediengruppe, Peter Müller.
Hallo.
Und der Sport1-Experte, Marcel Reif. Und er war einer der besten Schiedsrichter. Dreifacher Weltschiedsrichter des Jahres, Dr. Markus Merk. Guten Morgen. So, das kennen Sie auch mittlerweile bei uns. Unsere Erfrischung, alles alkoholfrei. Und dann begrüße ich im neuen Jahr Ruth ganz herzlich.
Ja.
Guten Morgen.
Ja, die Leipziger haben nach 9 Bundesligaspielen mal wieder verloren und schon rückt die Konkurrenz auf. Und in den nächsten Spielen geht es ja auch direkt gegen die ärgsten Verfolger Gladbach und Bayern. Und Julian Nagelsmann, der ist sauer. Und vor allem richtet er sich an seine Mannschaft und sagt, die Trainingsleistung ist überhaupt nicht zufriedenstellend. Da meint er, wir stehen immer noch oben, aber wenn wir 100% des Gipfels erreichen wollen, dann müssen wir noch viel arbeiten. Ich weiß nicht, ob jeder Spieler das verstanden hat. Wir haben auch einen Artikel dazu online auf sport1.de und unsere Frage der Woche lautet demnach, Nagelsmann kritisiert sein Team richtig oder überzogen? Was sagen Sie, liebe Zuschauer? Sie kennen die Nummer 01379011011. Rufen Sie wieder an oder diskutieren Sie mit auf Twitter, Facebook, YouTube, wo Sie mögen oder eben auch in unserem Live-Blog, der wie immer jeden Sonntag online gestellt ist. Und da können Sie natürlich dann auch zu unseren Fragen mit abstimmen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Dankeschön.
Also die Leipziger patzen und die Bayern schlagen daraus Kapital. 15-0 gegen Schalke 04, ein Ergebnis, das auch den Spielverlauf richtig wiedergibt. Denn dies war auf keinen Fall ein Duell auf Augenhöhe.
Der angeblich beste Torhüter der Welt mit Tipps für den Schalker Nachwuchskeeper. Aufpassen bei hohen Bällen, gut stehen, Arm möglichst weit ausfahren. Ah, so ist das, sagte Schubert und langte trotzdem daneben. Aber dass einer, der gleich zwei Gegentore verschuldet hat, dennoch zu den Besten seiner Mannschaft gehörte, das sagt schon viel über den Auftritt der Gäste aus Gelsenkirchen. Die Schalker haben Prügel bezogen und sich nicht einmal gewehrt. Und so tat's natürlich doppelt weh. Mit tänzerischer Leichtigkeit haben sie die Bayern aus der Arena geschossen. Diszipliniert, laufbereit, energiegeladen und vor allem voller Spielwitz und individueller Klasse. Eine kunstvolle 90-Minuten-Demonstration der Stärke. Boah, war das gut. Und auch noch richtig schön anzusehen. Ja, alles fließt, alles so geschmeidig. Nix zu meckern, kein Haar in der Suppe, höchstens ein winziger Fussel auf dem Mantel. Und jetzt, wo die Bayern wieder auf Schlagdistanz zur Tabellenspitze sind, könnte es schon sein, dass die Konkurrenz das Zittern bekommt. Denn obwohl es in dieser spannenden Saison weiterhin viele Titelkandidaten gibt, der Topfavorit heißt jetzt FC Bayern.
Marcel, nicht, dass es vorher auch schon so gewesen ist am Anfang der Saison, aber die beiden Spiele der Bayern waren jetzt schon beeindruckend, ne?
Ja, aber das kann, hat das jemanden überrascht, dass sie irgendwann mal dann auch ihr Leistungsvermögen abrufen? Und natürlich hat die das auch gejuckt, mittags das 2-0. Das gibt doch da nochmal einen Schub. Schalke war nicht gut genug. Und dann spielen sie es halt so, wie sie es können.
Also so ein 4-Punkte-Rückstand im Winter war ja jetzt auch nicht so. Also letztes Jahr 9 gegen Dortmund, das war schon viel. Sie haben den besten Kader, haben dann kurz vor Weihnachten 2 Minuten Nachspielzeit gewonnen. Und jetzt habe ich das Gefühl, aus der Winterpause kommen sie raus. Und die Vorlage gestern, auch die Leipzig dann geliefert hat, das ist ja eigentlich genau die Stärke der Bayern, haben sie dann gestern dann eindrucksvoll umgesetzt.
Hansi Flick hat ja gestern erklärt, es hätte ihn nicht groß interessiert, wie Leipzig am Nachmittag gespielt hätte. Man müsse auf sein eigenes Team schauen. Und das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass das genau das Ding ist, was die Bayern brauchen, um sich selbst nochmal zu motivieren und ihnen und dann richtig Gas zu geben.
Aber ich glaube ihm das. Nur es interessiert niemanden. Ob ihn das gejuckt hat. Die Mannschaft muss es.
Die Spieler haben gesagt,
aber uns interessiert.
Ja, was Thomas Müller gesagt hat. Ja.
Schlussphase noch so ein bisschen angeschaut. Das 2-0 von Frankfurt dann noch gesehen, dann haben wir den Fernseher ausgemacht und gewusst, so, jetzt gilt es voller Fokus auf unser Spiel, die 3 Punkte wollen wir unbedingt holen, um eben die Chance auch zu nutzen, wieder ranzukommen, und das haben wir geschafft.
Nice try, Hansi.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie hat er das geschafft, das nicht mitzubekommen, wie Leipzig spielt? Das ist schon nicht so einfach.
Weil letzte Woche haben sie es ja auch geschafft in Berlin, nachdem die anderen vorgelegt hatten am Samstag, haben sie am Sonntag dann gewonnen. Also sind im Moment schon die beiden in der Bundesliga, die wir kennen.
Gut, gestern mussten sie auch nachlegen.
Ja, aber da hatte ja Dortmund und Leipzig hatten mit Siegen vorgelegt und alle haben gesagt, Klinsmann kommt mit der neuen, also mit der Taktik schwieriger Auftaktgegner. Und gestern haben sie dann den Stolperer von Leipzig genutzt.
Warum? Du warst im Stadion,
ja.
Peter auch. Warum hat Bayern so dominiert? Was glaubst du?
Also ich glaube, erstmal sind die Tore natürlich zum sehr dankbaren Zeitpunkt gefallen. Ich fand, dass Schalke nicht ganz so schlecht angefangen hat, wie es jetzt im Nachhinein rüberkam. Es war natürlich nicht allzu lange der Fall, weil dann dieser Patzer passierte von Markus Schubert. Aber Bayern hat dann wirklich, Thomas Müller hat es, glaube ich, auch nachher sehr schön gesagt, es ist wieder Bayern-like gewesen, wie sie spielen. Man hat das Gefühl, die haben wieder dieses Selbstverständnis. Das ist ein bisschen abhanden gekommen in den letzten Monaten. Ich glaube, die Gegner hatten auch eine Zeit, wo sie nicht mehr diesen Respekt oder die Angst hatten, wenn sie nach München gefahren sind. Da habe ich das Gefühl, das ist jetzt wieder ein bisschen anders. Und zudem haben sie jetzt auch wieder mehr Alternativen. Ne? Also wenn man auf die Bank schaut, dann kommt ein Coutinho rein, dann kommt ein Gnabry rein. Und demnächst kommen dann noch Hernandez und Coman zurück. Also ich glaube, mittlerweile müssen sich die anderen wirklich wieder Sorgen machen, dass Bayern wieder oben steht.
Ja, ich denke, von außen sieht so aus, dass natürlich auch, glaube ich, in der Mannschaft was passiert ist. Ich glaube, da hat Kommunikation stattgefunden. Und da haben sich Spieler, glaube ich, so ausgetauscht, dass...
Warum machst du das fest?
Nee, in der Art und Weise, wie sie auf dem Platz miteinander umgehen, wie sie sich unterstützen und vor allen Dingen, wie sie reagieren nach den ersten verlorenen Bällen, wie dann eben sofort um den Ball herum alles sofort mitmacht, um den Ball wieder zu erobern. An solchen Dingen sieht man das. Also nicht, man muss nicht das sich erzählen lassen. Man sieht es einfach daran, wie die Spieler sich bewegen auf dem Platz, ob es in der Mannschaft stimmt. Und da scheint was passiert zu sein. Es ist immer vorbehaltlich, warten wir mal ein paar Wochen ab, wenn vielleicht durch Unzufriedenheiten, weil jemand zu oft auf der Bank sitzt, gibt es immer mal wieder, ne, so die Möglichkeiten. Im Moment scheint es ganz gut zu sein.
So, und jetzt kommt Champions League, richtig Champions League, die echte. Und dann...
Die echte?
Ja, so.
Vollkommen noch RB. Ja.
Richtig. Aber nein, jetzt geht's los. Jetzt fängt die Saison für sie an. Und wenn sie das nicht könnten, dann wären es nicht die Bayern.
Aber ich glaube, die Personalie Müller natürlich auch. Ne? Wenn du ihn nicht spielen lässt, dann glaube ich, ist das für eine Kabine und für eine Mannschaft nicht einfach. zahlt mit Leistung zurück. Aber Marcel hat es richtig gerade gesagt, wenn dann der ein oder andere jetzt in der Champions League nicht spielt, ich meine, das weißt du besser als ich. Ich glaube, dann wird es auch ein bisschen.
Weiß ich nicht.
Okay, du hast es ja auch gespielt. Dann wird es auch ein bisschen unruhiger vielleicht in der Bayern-Kabine.
Komm, wir gehen mal ins Spiel rein. Heiko hat schon angesprochen. Jörg, muss ich dich ja eigentlich fragen, ne?
Wie ist ich?
Das? Ja, du warst ja Torwart, oder nicht?
Ach so. Ja. Deswegen. Soll ich den Torwartfehler jetzt kommentieren oder was?
Nee, aber du kannst es auch nachempfinden am ehesten.
Ja, ist ne? Natürlich. Ja, ist ein bisschen unglücklich. Er will den Ball abfangen und. Merkt, dass er ein bisschen zu kurz ist und dann fällt ihm der Ball hinten raus und wird natürlich auch dann sofort bestraft. Hat dann nicht Glück, dass
vielleicht nochmal einer rettet. Ne? Da, ein bisschen, ja.
Ja, aber das ist ja dann nur noch Panikmodus.
Auffallend fand ich, dass die Bayern von Anfang an offenbar ein bisschen darauf spekuliert haben, dass Markus Schubert öfter mal Probleme bei hohen Bällen hat. Hat sich, glaube ich, rumgesprochen, konnte man auch im Auftaktspiel gegen Gladbach schon sehen. Und ich hatte das Gefühl, dass von rechts und links die Flanken nur so reingejagt
haben. Thomas Müller hat auch viel geflankt. Ja, aus dem Halbfeld.
Ja. Aber ich glaube, es ist nicht nur ein Torwart. Also jetzt ein bisschen Küchenpsychologie müssen wir doch schon machen. Er ist die in der ganzen Geschichte Nübel Neuer, der ist ja die ärmste Sau. Ja. Weil er muss jetzt zeigen, er kann genauso, fast so gut wie Nübel. Oder praktisch spielt Nübel überhaupt noch jemand und alle Zeit. So, jetzt zeig doch mal. Und dann kommst du gegen die Bayern. Na, herzlichen Glückwunsch. So.
Also wer sagt denn, dass der Nübel nicht gestern auch 5 Stück gekriegt hätte.
So.
Ja. Bayern aber war in absoluter Superform. Die Schalker haben ihren Torwart gestern im Stich gelassen, muss man einfach mal so sehen. Der hat ja ein paar ganz gute Dinger gehalten. Also ich möchte jetzt nicht in der Verantwortung von David Wagner stecken, das entscheiden zu müssen. Das ist eine ganz wegweisende Entscheidung für den Rest der Saison, die da jetzt ansteht. Aber natürlich muss man sagen, das war jetzt gerade das Ding, was dem Jungen nicht passieren durfte. In der ganzen Diskussion spricht es natürlich jetzt gegen ihn.
Und das Schlimme ist
Warum spricht es gegen ihn?
Naja, wenn er hätte ja gestern mit einer Riesenleistung, sagen wir mal, für sich die Entscheidung beeinflussen können. Und jetzt steht Wagner halt vor der Frage, nehme ich Nübel wieder zurück ins Tor, ein Torwart, der eben gerade mal 2 Öhrchen gegen Bayern kassiert hat. Also es wird ein bisschen schwieriger jetzt für Schubert.
Aber gerade eben ist doch gesagt worden, er war einer der besten Schalker, oder?
Ja, das war aber gestern nicht schwer. Das war gestern nicht schwer.
Trotzdem muss er das erstmal sein.
Ich
meine, er fängt das Spiel nicht gut an. Er ist ein junger Torwart, dann fängt das Spiel nicht wirklich gut an und spielt danach relativ stabil. Das spricht eher für den
jungen Mann. Also ich wollte auch überhaupt nichts Schlechtes über den Jungen sagen. Ich habe den jetzt ein paar Mal gesehen und ich habe den immer sehr, sehr ehrgeizig, gut fokussiert. Und ich fand auch, dass er, als er reinkam und die Aufgabe zu lösen hatte, jetzt Nübel zu vertreten, immerhin der Kapitän der Mannschaft zu dem Zeitpunkt, hat er ziemlich stabil gewirkt. Das fand ich schon gut.
Das Problem für Schalke ist ja nicht das Torwartproblem. Für uns ist das immer schön zum Diskutieren. Guck mal, wo die in der Tabelle stehen. Es geht um 30 bis 40 Millionen Champions League, ja oder nein. Und jetzt kriegen sie so ein Ding. Deswegen war das gestern, als ich das Tor gesehen habe, das erste, dachte ich, nein, nicht, bitte nicht. Das ist, das ist nicht fair, wer immer dafür zuständig ist. Das ist nicht fair. Lass den Jungen doch ein anständiges Spiel da machen. Und dann hat er prima gehalten, aber er hat so 2 Tore gefangen. Jetzt lassen wir auf Schalke, spielt er nächste Woche wieder. Also Wagner sagt, Leute, das habe ich gerade noch gebraucht. Wir sind so schön dran, wir sind so schön stabil geworden. Wir können da oben jetzt diesmal wirklich was hinkriegen auf Platz 4. So, und dann
kriegen gute Vorlage, wir diese
Scheißdiskussion.
Wir haben den Trainer natürlich auch gefragt, er hat Folgendes dazu gesagt.
Hat ein paar Superbälle gehalten, hatte gute Aktionen, war aber auch bei 2 Toren mit dabei. Was brauchen wir nicht totzuschweigen, das war wie die ganze Mannschaft nicht die beste Leistung von Einzelnen, glaube ich, macht es gar keinen Sinn, die zu bewerten. Heute hat keiner oben oder unten rausgeguckt.
Ja, ich denke auch, also du kannst in München verlieren und ich finde, du kannst auch 0-5 verlieren. Ne? Muss ich jetzt zahlen dafür schon? Man kann in München verlieren.
Ja, mittlerweile ist das so bei uns hier. Wenn Jörg zustimmt, nickt dann.
Nein, also du kannst auch 0-5 verlieren, finde ich. Das ist anderen Mannschaften auch schon passiert. Aber sich dann gar nicht mehr zu wehren nach dem 0-1, da hat David Wagner natürlich völlig recht. Da hat kein einziger Schalker, hat da Normalform erreicht. Und das am Ende dann an Markus Schubert festzumachen, wäre auch unfair.
Das war überraschend, dass Schalke gestern sich da so aufgegeben hat, weil das passt gar nicht zu dieser Mannschaft. Das passt zwar zur Historie von Schalke Auswärtsspielen in München, aber in diesem Jahr hat Schalke halt ein ganz anderes Auftreten. Dieses Pressing-System von Wagner hat bisher wunderbar funktioniert. Und gestern haben die sehr früh die Ohren hängen lassen. Also das war zum ersten Mal in dieser Form und sie haben auch zum ersten Mal so hoch verloren. Wagner sagt, mit den Pokalspielen haben wir jetzt 21 Spiele gespielt und wenn jedes 21. Mal so daneben geht, kann ich damit leben. Aber entscheidend ist jetzt, wie die den Schalter umlegen. Ja, das ist jetzt in Berlin müssen sie was zeigen.
Aber komisch finde ich auch, dass gar keine Härte zum Beispiel gestern noch da war. Keine gelbe Karte. Früher, wenn dir in Lewandowski so um die Ohren getanzt wäre, dann hätte man vielleicht auch mal ein Zeichen gesetzt. Habe ich nicht gesehen. Und für Schubert finde ich es schwierig. Er hat ja eigentlich doppelten Druck. Er will sich A, selbst als Bundesliga-Torhüter etablieren und spielt eigentlich jedes Spiel gegen die Frage, können wir den jetzt drin lassen und setzen den Übel schon auf die Tribüne.
Also das ist nicht nur für den Markus Schubert, glaube ich, schwierig. Auch den Trainer nervt das Ganze ziemlich.
Sie wissen ja, dass uns das Thema juckt, auch in München. Wer steht denn nächste Woche im Tor bei Schalke 04?
Ja, und Sie wissen, dass wir gerade 5-0 verloren haben und das wirklich nichts ist, was mich gerade interessiert.
Spielt das Thema überhaupt eine Rolle?
Dass ein Torwart bei uns im Tor steht.
Dass es mehrere Möglichkeiten auf der Torwartposition gibt, ab nächster Woche wieder?
Ja, weiß ich nicht. Also ich verstehe die Frage. Also jeder Trainer hat in der Regel 2 oder 3 Torhüter und kann entscheiden, wen er ins Tor stellt. Spielt das für einen Trainer eine Rolle? Ja, also.
Aber Sie verstehen mich schon, die Situation ist ja speziell.
Ich verstehe Sie. Ich habe aber gerade gesagt, ich habe heute anderes gerade erlebt, als dass ich mir darüber Gedanken mache. Und deswegen nervt mich diese Frage auch ein bisschen.
Ja, das ist...
Das ist die Befürchtung, dass ein...
Es wird ja nicht aufhören.
Super nachzuvollziehen. Ja, weil es die Befürchtung, dass ein auch Schauplatz, aber doch eher nicht der entscheidende Schauplatz, sondern dass das eine Mannschaft ist, die sich... Vielleicht haben sie sich für besser gehalten nach den erfolgreichen Spielen gestern, als dann plötzlich alles anders läuft, dass das schwer zu verarbeiten war. Aber es geht nochmal, es geht für die um Champions League. Das kannst du in dieser Saison schaffen bei der Konkurrenz, wie sich das da oben...
Aber Marcel, das geht ja jetzt ein bisschen unter. Ne? Schalke spielt ja wirklich eine gute Saison, oder eine sehr gute bisher.
Und deswegen kommt das so in diese Thematik, ne? Die brauchst du wie eine Wurzelbehandlung. Das ist doch...
Ja, manchmal braucht man
die, aber... Sie müssen sie nicht wegdiskutieren. Nübel ist doch der Welttorhüter schon, oder nicht?
Du denkst halt, weiß ja auch gar nicht, wie, wenn er sich jetzt für einen Wechsel entscheiden würde und sagen würde, okay, ich halte den Nübel grundsätzlich für den Stärkeren. Er hat ihn ja nun mal zu Saisonbeginn auch zum Kapitän gemacht. Ja. Das macht man ja nicht, wenn man seinen Torwart für schlecht hält. Also wenn er ihn grundsätzlich für den Weiteren und Stärkeren hält, dann müsste er jetzt die Entscheidung fällen, Nübel ins Tor zu stellen. Wenn er das tut, weiß er nicht, flattert der Junge in der neuen Situation? Ist er schon so weit, auch diesen Druck auszuhalten? Und er stellt sich natürlich gegen einen Großteil der Fans, die natürlich stinkesauer sind auf Herrn Nübel.
Aber kannst ja die Entscheidung...
Aber die Entscheidung kannst du als Trainer nicht den Fans überlassen. Genau. Das ist völlig klar. Ja. Das ist ja völlig logisch, dass er darauf keine Rücksicht nehmen darf.
Warte, ist aber Schalke.
Können wir mal abkürzen, die
Diskussion. Es ist Schalke.
Ja, aber... Ja.
Ich denke, dass man so eine Diskussion auch abkürzen kann, weil der Trainer hat es richtig gesagt, Schalke wird nächste Woche mit Torwart spielen. Ja? Und damit ist das Entscheidende gesagt und der Rest ist müßig für uns jetzt auch.
Ja, das ist ein schönes Thema für so einen Stammtisch. Ja. So ein paar Bier, am besten mit Alkohol, dann wird es noch angenehmer.
Aber dass wir jetzt diskutieren, ob der Nübel den Druck standhält, weil er wieder ins Tor kommt, weil die Fans vielleicht pfeifen. Aber jetzt mal ohne Spaß. Also, wir können aber schon Dinge konstruieren hier. Ne? Das ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Und wenn der Schubert im Tor steht, dann wird er auch versuchen, seinen Job zu machen. So. Und der Trainer wird sich dann anschauen die Woche und wird eine Entscheidung treffen. Genau. Punkt.
Aber wie war es bei dir als junger Spieler, wenn du dann die Fans...
Ich hab total geliebt, in Stadien zu spielen,
wo die
Fans jetzt nicht meine allergrößten Freunde waren. Ich habe das wirklich gemocht. Also das spornt an und hält Konzentration hoch, weil du weißt...
Hat dich das auch dann weitergebracht?
Ja, ich hab zum Beispiel sehr gerne in Dortmund gespielt.
Aber ist denn die Frage... Entschuldigung, Thomas, ist die Frage nicht eine ganz andere, wenn wir jetzt sagen, klar, nächste Woche wird jemand im Tor stehen, aber wie ist es denn ab Sommer? Also das ist ja, finde ich, auch eine entscheidende Frage. Also vertraut Schalke dann Markus Schubert, die Nummer 1 an?
Im Sommer wird auch jemand im Tor.
Der wird auch jemand im Tor stehen,
das will ich schon mal sagen.
Aber das ist ja wirklich eine gröbere Entscheidung, die der Verein treffen muss. Also ist Markus Schubert dann meine Nummer 1?
Aber die werden die mit Sicherheit treffen, die werden sich anschauen. Also wenn Schubert spielt, werden sie sich anschauen, welche Leistung bringt er. Und dann werden sie daraus entscheiden.
Aber du hast ja einen Torhüter weniger.
Holst du eine Nummer 1 oder holst du einen, der dahinter ist, mit in den Infight geht? So.
Sven Ulreich zum Beispiel?
Ja, weiß ich mal hier nicht, die Personalpolitik von Schalke.
Ich werf's den jetzt einfach mal
rein. Sie werden da eine Entscheidung treffen und sie werden sich genauer anschauen, wie stabil der eine oder der andere Torhüter ist.
Ja, du musst ja auch noch mal eine Zeit spielen lassen, einfach, ne? Ist ja auch so. Das gilt ja für Nübel im Prinzip auch. Ja,
du kannst auch eine Beurteilung vornehmen, wenn du dir Training anschaust. Das geht auch.
Also, kriegen Trainer auch. Aber hin. Du weißt, Wettkampf ist trotzdem noch ein bisschen was anderes, ne?
Ja, aber der hat ja gezeigt, dass er Wettkampf kann. Also jetzt.
Also die Rückrunde ist aber keine Vorbereitungsrunde für die neue Saison. Also so gesehen, der Trainer muss sich dafür entscheiden, wer jetzt der bessere Torhüter ist.
Was glaubst du?
Wenn er sich für Schubert entscheidet, dann ist es eben, dann weiß Wagner, was er tut. Ich glaube, dass der halt den besten Überblick hat, weil er eben ihn auch beide Torhüter beim Training sieht. Das ist einfach, er wird schon die richtige Entscheidung treffen, da bin ich mir sicher. Das ist ein Trainer, der viele richtige Entscheidungen in diesem Jahr schon getroffen hat. Ich glaube, die würde ich ihm auch.
Also halt noch mal fest, beide sind auf jeden Fall
Tote.
Immer wieder zurück ins Spiel. Also, 0-1 fiel für aus Schalker Sicht unglücklich. Und dann das 0-2 natürlich kurz vor der Halbzeit. Das ist immer ganz bitter. Aber Volker, guck mal, das ist auch. Also da war wieder so eine halbhohe Flanke. Und dann geht es aber auch sehr einfach, ne? Aus dem Stand. Und was macht Schalke nicht gut?
Alles. Ja, ich finde, sie schieben gar nicht zu den Leuten. Also das ist echt so.
Guck mal, der kann annehmen und jetzt nochmal sich den nochmal.
Ja, das ist ja keine scharfe Flanke.
Strafraum, wenn du das alles machen kannst.
Strafraum 7 Schalker und 4 Bayern. Und trotzdem.
Gut, das ist wunderbar aufgelegt dann, ne? Muss man schon sagen.
Aber und auch klasse eingelaufen. Auch einfach, ne? Aber was Volker sagt, mit zu den Gegnern hinschieben. Ne?
Also gleiche. Machen wir noch ein bisschen weiter natürlich mit der Partie von gestern Abend. Tabellenführer Leipzig, die haben in Frankfurt verloren. Und Julian Nagelsmann, der war richtig angefressen nach dem Spiel.
Das müssen wir einfach verstehen, dass es um Entscheidungen geht, die jeder für sich treffen muss. Wollen wir das Gipfelkreuz erreichen oder bleiben wir kurz davor stehen und genießen die Aussicht von ein bisschen weiter unten? Ist auch was Schönes.
Also Ehrgeiz hat er auf jeden Fall, war aber mit seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. Ist das richtig oder falsch? Das alles gleich bei uns im Check 24. Hi von Arno und Ben, live aus dem Milton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24. Doppelpass. Kein guter Abend gestern für Schalke. Dann hat auch noch ein Ex-Schalker getroffen zum 3:0 für die Bayern, Thomas. Bisschen glücklich. Der Ball kommt glücklich wieder zu ihm, würde ich sagen. Aber dann.
Immer Glück ist können.
Also. Oh, so. Hast du
so. Hermann Gerland.
Wenn man da nicht für zahlt, dann.
Hat er letzte Woche schon
immer
gesagt.
Glück. Ne? Hermann Gerland. Immer Glück ist können, immer Pech ist einfach nur Schrott. Ja. So, zahle ich, aber wenn du willst. Der Spruch gefällt mir so gut. Immer gern zahlen.
Wobei insgesamt. Goretzka macht ja das Tor. Ich bin mal gespannt, wie das Richtung Champions League mit ihm wird. Weil es gibt ja viele, die sagen, er ist absolutes Weltklasse-Niveau. Ich finde, das ist schon noch eine Position. National macht er das im Moment sicherlich gut. Aber Champions League bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das die Idealbesetzung für die Bayern ist.
Warum nicht?
Ich finde teilweise...
Was fehlt...
Es gibt ja immer welche, die sagen, er hat dieses Tempo, vorne reinzugehen. Aber wenn ich so ein bisschen spielerisch, also Thiago hat es gestern zum Beispiel auch sehr gut gemacht, aber der Maßstab ist dann vielleicht nachher Liverpool und Manchester City. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn man da rausgehen würde, was hat das letztes Jahr bewirkt? Da war ja so gedacht Weltuntergang, weil sie gegen Liverpool ausgeschieden sind. Also auf dem Niveau von dem, was wir in Liverpool zum Beispiel im Mittelfeld sehen, sehe ich Goretzka nicht.
Okay. Würde ich komplett widersprechen. Ich sehe den unfassbar gerne. Ich finde, dass er eine Riesenentwicklung gemacht hat. Und ich glaube, dass da noch mehr Potenzial ist. Auch gestern wieder, der übernimmt ja Verantwortung, der ist bei allen gefährlichen Szenen dabei, ist selbst noch torgefährlich, würde ich komplett anders sehen. Also ich würde ihm auch in der Champions League vertrauen.
Gut, so, jetzt steht es 1-1 hier auf der linken Seite. Wie sieht es auf der anderen Seite aus?
Ich bin bei Peter. Also ich sehe ihn auch wirklich gerne. Ich glaube, dass er nochmal einen richtigen Schritt gemacht hat. Ich glaube, dass er, also gestern hat er ein überragendes Spiel gemacht, aber da, ja, da
will das ich auch nicht.
In der Nationalmannschaft.
Da waren aber alle sehr, sehr gut, muss man sagen.
Genau. Aber er ist schon jemand, glaube ich, der auch vorweggehen kann und vorweggehen will. Und er hat ja ein bisschen eine neue Rolle auch gefunden, also von der Position her. Mhm. Natürlich gibt es da bei Bayern enorme Konkurrenz, aber ich glaube auch, dass er jemand ist, der vielleicht der Nächste ist auf dem Schritt in die Weltklasse. Soweit würde ich es mal formulieren.
Wenn er sich mehr noch dem Sechser nähert, dann ist es das, was die Bayern sicher noch als Lücke haben. Und ich glaube, dass er im Kopf das hinkriegt und von seinem Potenzial. Also wenn er das macht, so ein 6-8, dann ist er ein richtig guter.
6-8
hier. Und muss man irgendwann mal ein bisschen am Stück spielen, also gesund bleiben. Das ist ja das bei dem. Immer wenn du denkst jetzt, dann passiert da wieder immer was.
Ja, aber ich meine, ich finde auch, dass er das ganz große, hohe Niveau spielen kann, was man so sieht. Aber es ist ja auch so, dass durch seine guten Leistungen auch der Thiago wieder richtig Lust gekriegt hat. Der Thiago spielt in den letzten beiden Spielen wieder so, wie er in besten Zeiten wirklich einfach wie ein Magnet im Mittelfeld Bälle an sich zieht, sauber verteilt und einfach ständig unterwegs ist. Und deswegen, es kann auch mal Goretzka auf der Bank sitzen und Thiago fängt an, wenn alle gesund sind und umgekehrt.
Aber wie du sagst, zusammen funktioniert es ja auch ganz gut im Moment. Ne?
Also genau.
Schau mal aufs 4-0, Volker.
Ja.
Torschütze war Thiago dann. Du hast ja eben auch am Anfang schon gesagt, das zeichnet die Bayern zumindest momentan auch aus. Ja. Ne? Dass einer für den anderen
so ist nicht
läuft, spielt hier.
Das Spiel ohne Ball, hab ich einen Eindruck, ja, funktioniert im Moment gut, weil es im Team stimmt. Also besser als noch vor 2, 3, 4 Monaten. Ja, da ist was passiert, das sieht man ja. Da kann man eine Mannschaft sehr gut lesen. Wenn man im Stadion sitzt, dann kann man sehr schnell feststellen, in welcher Mannschaft stimmt es und in welcher stimmt es nicht so sehr. Das sind so kleine Geschichten, einer bleibt stehen, einer winkt ab und so weiter. Ne?
Oder ein Stürmer spielt mal ab, wie wir hier gesehen haben.
Und wenn der noch Lewandowski, also wenn Lewandowski die zweite Tore auflegt, dann weißt du, dass es ziemlich stimmt.
Ja, im Moment ist gut.
Ja. Aber bei 5-0 ist es auch dann nicht mehr so.
Aber Marcel, zum Beispiel bei Thiago haben wir letztes Jahr gesagt, als sie ausgeschieden sind, haben alle gesagt, boah, der ist einer für die Galerie in der Bundesliga, da läuft das, genauso wie bei Coutinho. Aber gegen Liverpool hat es dann eben nicht geklappt. Und das ist ja so ein bisschen auch der Maßstab, den die Bayern selber haben, Top 4, Top 6.
Gegen Liverpool hat es nicht geklappt, weil sie taktisch auch von vornherein ganz anders in das Spiel reingegangen sind. Ich glaube, dass Thiago auch dazugelernt hat. Also, dass er ist nicht mehr der Thiago, von dem Guardiola sagte, der oder keiner, sondern der hat auch nach hinten ein bisschen mitdenken gelernt. Und da hilft ihm natürlich ein Goretzka. Also, wenn du Thiago sagst, der soll der defensive Sechser sein, dann können sie es lassen. Vor allem, wenn es gegen stärkere Gegner geht, Champions League. Aber wenn sie die Balance da hinten hinkriegen, Martinez ist es nicht mehr, zumindest nicht beständig. Also suchen sie genau, das fehlt ihnen ja, dieser Stabilisator, damit Thiago dieses machen kann. Ja, ja. Und nicht immer nur gucken muss, mache ich jetzt gerade wieder defensiv irgendein Loch auf. So, und wenn da ein Goretzka bereit ist, das mitzumachen, hast du ein Pärchen, mit dem kannst du auch gegen Manchester City durchaus auf den Platz gehen.
Thomas Müller hat das ganz gut beschrieben. Ich will nicht sagen, der neue Teamspirit, aber warum es so gut funktioniert im Moment.
Wenn man als Stürmer beispielsweise 70, 80 Minuten fast keine eigene Aktion hat und dann kriegt man den Ball, dann ist die Gefahr groß, dass man eigensinnig ist und versucht, da eben seine Aktion zu kreieren. Wenn man aber weiß, man bekommt alle 5 bis 10 Minuten wieder eine Möglichkeit, auch selbst ein Tor zu erzielen, dann ist man auch natürlich offener, um die Kombination zu suchen, weil man ja weiß, man bleibt selbst nicht auf der Strecke.
Da muss ja irgendwas passiert sein, ne?
Ja, das ist doch, ich finde das total sympathisch,
genau.
Weil das ist eigentlich das, was bei jungen Spielern, bei ganz jungen Spielern, wenn die aus der A-Jugend oder so rauskommen und dürfen dann bei den Profis mittrainieren, ich habe das zigmal erlebt, das kann ich nur sagen, dann ist es so, dass die 2, 3, 4 Mal den Ball gar nicht abgeben, sondern wollen unbedingt ein Dribbling zeigen und dann kommen die Gespräche, ja, sozusagen, ja, und dann sagen die schon, ja, aber mein Vater hat gesagt oder mein Berater hat gesagt,
beide wahrscheinlich
genau,
sogar, ne?
Wenn ich auffallen will, dann muss ich was Besonderes zeigen, ja, und genau das ist der Punkt, der natürlich falsch ist und der eine falsche Richtung führt. Ja. Also von daher ist
das hat aber auch ein bisschen was mit Wahrnehmung zu tun. Ne? Also was ist denn die richtige Entscheidung? Also ich meine, Lewandowski zeigt, was die richtige Entscheidung ist. Er spielt den Ball quer. Er spielt einen aus, spielt ihn quer. Weil die Chance für ihn selber, das Tor zu machen, ist relativ gering. Den quer zu spielen, ist eine hundertprozentige Torschance. Und das sind die Entscheidungen, die gute Spieler treffen. Und die Bayern sind ganz ordentlich bestückt, finde ich. Ich mache mir um das Mittelfeld relativ wenig Gedanken und wenig Sorgen. Ich finde, die haben schon ein paar Möglichkeiten, die finde ich ganz spannend. Und wenn ich die richtige Erinnerung habe, letztes Jahr gegen Liverpool, war das eine Spiel gar nicht so schlecht, kann das sein?
War ein Spiel.
Das war sogar relativ knapp, so habe ich so in Erinnerung. Wir tun ja so, als ob die einfach mal so nach Hause geschickt worden sind und gar keine Chance hätten. Ich glaube, das erste Spiel war relativ knapp.
0-0. Defensiv ausgerichtet.
Naja, egal wie.
Also nein,
Aber sie haben ein Top-Spiel, glaube ich, in Liverpool hingelegt.
Absolut.
Sie haben zu Hause verloren, weil sie da nicht in der Lage waren, die Wucht von Liverpool zu stoppen.
Genau. Das ist ja der Maßstab für die Bayern.
Ja, was ich nur sagen will, ist, der Unterschied zu Liverpool war letztes Jahr jetzt nicht so.
Nein.
Sie sind ausgeschieden, ja. Für Bayern Verhältnisse auch zu früh, meinetwegen.
Das ist der Punkt,
glaube ich. Aber sie waren in dem einen Spiel waren sie total auf Augenhöhe. Und in dem anderen haben sie es nicht so perfekt hinbekommen, wie man es hinbekommen muss, auf dem Niveau.
Also ich glaube, das ist die Qualität, die Individuelle haben. Steht außer Frage. Haben sie eben als Mannschaft in den beiden Spielen, zumindest jetzt in der Rückrunde, sehr gut funktioniert. Leipzig hat bisher auch sehr, sehr gut funktioniert. Letzte Woche haben wir noch gesagt, 60 Minuten oder 60 gute Minuten reichen ihnen. Gestern war das nicht so der Fall.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Ganz genau, und da hat sich jetzt Robert Lewandowski in der Torjägerliste vor Timo Werner geschraubt. Bislang lagen sie ja gleich auf, aber gestern ist den Leipzigern und auch Timo Werner kein einziges Tor gegen Eintracht Frankfurt gelungen. Und das ist eine Neuheit, denn bislang haben sie es ja immer klingeln lassen. In den letzten 9 Spielen sogar mindestens 3 Tore pro Partie. Da war auch mal so ein 8-0 gegen Mainz dabei. Timo Werner hat davon 14 erzielt. Insgesamt hat er 20 auf dem Konto. Aber ja, was war gestern los gegen die Eintracht? Sie sind an Kevin Trapp und der Mannschaft gescheitert. Timo Werner auch nur 3-mal zum Abschluss gekommen und nur einen von 10 Zweikämpfen gewonnen. Julian Nagelsmann sagt, da fehlt noch was. Da müssen sie noch eine Schippe draufpacken, und zwar die komplette Mannschaft.
Ich will jetzt nicht alles schwarz malen, darum geht es gar nicht. Sondern mir geht es einfach darum, dass wir halt diese letzten paar Prozentpunkte, die nicht nur diese Saison, sondern dem Club auch letztes Jahr noch gefehlt haben, dass wir die halt noch irgendwie finden. Darum geht's. Deswegen haben sie mich, glaube ich, auch geholt. Wenn wir jetzt, wenn ich sagen würde, ja, jetzt wirst du mal nur Vierter. Ja, ist auch ganz schön, keine Frage. Aber ich glaube, dass wir alle da sind, sowohl Adi wie auch ich, um einfach die Vereine und die Mannschaften nach vorne zu bringen. Und das probieren wir gemeinsam.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Ist er verlangt er von sich und der Mannschaft im Moment schon zu viel?
Das ist die Frage. Sie hatten ja ihre Delle so nach einem Drittel der Saison. Da hat er genauso oder sehr ähnlich reagiert, nämlich dieses Beleidigtsein. Genau. Ich bin beleidigt von dem, was ihr mir da macht. Das hat funktioniert, denn da hatte ich den Eindruck, dass die Mannschaft dann gesagt hat, oh Mensch, komm, also gut, komm, wir müssen nochmal. So. Jetzt ist es wieder so. Ich glaube, er macht kein Hehl draus, dass er sagt, die Tabelle kann ich lesen, da wo wir sind, möchte ich bleiben und wir haben das Potenzial. Aber haben wir es wirklich über eine ganze Saison und kann die Mannschaft, kann die das schon? Wirklich Meisterschaft, also um Platz 1 spielen. Das weiß ich nicht.
Aber ich finde es super, dass er es macht. Ne? Also erstens bin ich der Meinung, hat er als Trainer nicht nur das Recht, sondern vielleicht sogar auch die Pflicht, darauf hinzuweisen, wenn aus seiner Sicht was schräg läuft. Zweitens glaube ich, dass Julian Nagelsmann derjenige ist, der es wahrscheinlich am besten beurteilen kann, wenn in seiner Mannschaft was schräg läuft.
Davon gehen wir mal aus.
Und er hat ja auch gesagt, dass er schon am Mittwoch gemerkt hat, dass es nicht reicht im Training und dass sich die Mannschaft irgendwie hat hängen lassen. Und da finde ich es gut und richtig, wenn er sie da auch wachrüttelt. Weil ich glaube, mit der jungen Truppe, die er hat, Marcel hat es gerade gesagt, er hat es in der Hinrunde schon mal relativ erfolgreich gemacht, dass er da, ich sag mal, die ein bisschen bei der Ehre gepackt hat. Und ich finde es gut, wenn er da jetzt auch zwischenfegt. Weil inhaltlich hat er ja komplett recht. Also mit dem, was er sagt, es reicht halt nicht. Wir haben nicht das Niveau von Bayern und Dortmund. Deshalb müssen wir ein bisschen mehr geben als die. Und wenn sie das dann nicht tun, dann reicht es halt eben nicht für Platz 1, sondern werden sie am Ende Zweiter, Dritter oder Vierter.
Und dennoch ist er immer noch ein junger Trainer, der noch nicht so furchtbar viel verloren und so furchtbar viel gewonnen hat. Wir hatten letzte Woche das Frank Baumann hier. Ich habe mal über Bremen gesprochen und Kohfeldt. Und da fand ich der Frank Baumann brillant klargelegt, dass man sehr wohl mit einem jungen Trainer auch mal zu viel, für alle gemeinsam, sich dann treiben lassen und sagen, wir doch. Und dass eine Mannschaft das dann noch nicht liefern kann, stabil über eine ganze Saison. Also insofern, ich verstehe ihn und dass er diesen Ehrgeiz hat, aber es kann durchaus sein, dass er schon jetzt ein bisschen...
Aber der Zeitpunkt ist ein bisschen komisch, finde ich. Also im Oktober konnte ich es nachvollziehen. Da waren, glaube ich, 12 oder 13 Meisterschaftsspiele. Jetzt kommen sie aus der Winterpause. Also wenn diese Anzeichen eventuell schon da waren in der Winterpause, dann hätte ich gedacht, dass er selber als Trainer dann eingreifen kann. Gegen Union war es mühsam und jetzt nach dem zweiten Spiel... Das erstaunt mich eher, der Zeitpunkt, nicht, dass es macht.
Ich glaube nicht, dass das im Winter schon so war. Er passt schon, also dass der Druck macht und dass er sie im Training laufen
lässt. Du glaubst, das ist wirklich eine wöchentliche Erscheinung von dieser Woche.
Gegen Union, die erste Halbzeit war erdenschlecht. Das war überhaupt, der hatte mit Leipzig überhaupt nichts zu tun. Ja, alles das, was sie können, haben sie überhaupt nicht gemacht. So. Und zweite Halbzeit ging er in die Kabine und da hatte so den Eindruck, so jetzt hat es mal wieder richtig gerappelt und Freunde mit mir nicht. Und dann kamen die raus.
Aber muss
das ist spannend, wie so ein junger Trainer sich auch entwickeln muss. Deswegen einfach sagen, so, wir werden jetzt Meister.
Ich muss Volker gleich mal fragen. Wir machen einen Spot natürlich, ihr kennt das ja mittlerweile bei uns, warum man es denn öffentlich macht und ob das wirklich dann die Wirkung auch hat, die man sich davon erwünscht. Also, Julian Nagelsmann.
Ich habe die Frage noch im Ohr. Ne? Also,
öffentlich.
Ja, macht es Sinn, das so öffentlich zu machen? Und ich finde, es ist relativ einfach, wenn er seine Mannschaft gut kennt. Und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen sehen. Wenn sie jetzt positiv reagiert, dann kennt er seine Mannschaft sehr gut. Wenn er seine Mannschaft noch nicht ausreichend kennt, dann wird es offensichtlich diese Schwankungen weitergeben in dem Maße. Für mich persönlich gilt generell so, dass eine sehr junge Mannschaft immer wieder ganz positive Überraschungen bringen kann, aber noch nicht die Stabilität hat, wie Mannschaften, die gerade gut durchmischt sind und auf dem Peak ihrer Entwicklungsphase gerade sind. Also ich finde, das ist für Leipzig mit diesen vielen jungen Spielern tatsächlich mit der Transferpolitik der letzten Jahre kaum Spieler über 25 geholt und so weiter und so weiter, sind die so jung, dass es für eine stabile Leistung, um Meister zu werden, vielleicht aus dem Grund noch nicht funktioniert. Ja? Während Bayern München eine andere Mischung hat zwischen Erfahrenen und Jungen. Und deswegen
also eher normal,
genau.
Normaler Prozess, genau. Würdest du sagen?
Ja, das finde ich auch.
Aber dafür, dass die so jung sind, war die Hinrunde schon erstaunlich stabil. Und ich glaube, das ist das, was der Nagelsmann jetzt sieht und sagt, warum soll man das nicht ein zweites Mal hinkriegen? Also wenn er das Potenzial in dieser Mannschaft sieht und es ist so eng da oben, ja.
Sie haben einen Top-Transfer gemacht, ne, im Winter, über den haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Also ich finde, den Olmo, den Sie geholt haben, ist schon also eine richtige Rakete, ehrlicherweise.
Jetzt, warum zeigst du so auf Jörg?
Du sitzt hier und hast ihn nicht geholt.
Oh.
20 Millionen.
Herr Reif, aber Vorsicht. 20 Millionen, genau, wenn es stimmt.
Bitte hier noch ein bisschen mehr.
Ja, ein bisschen mehr.
Komm, Julian. Trotzdem gut, Da haben wir gleich noch
Zeit.
Lass uns noch mal, Julian.
Lass mich Nagelsmann hat das
noch, Nagelsmann. Lass uns noch mal, noch mehr gesagt. Das wollen wir uns mal schnell anhören und dann kannst du loslegen.
Das müssen wir einfach verstehen, dass es um Entscheidungen geht, die jeder für sich treffen muss. Wollen wir das Gipfelkreuz erreichen oder bleiben wir kurz davor stehen und genießen die Aussicht von ein bisschen weiter unten? Ist auch was Schönes. Und die Entscheidung muss man einfach auf dem Platz dann immer sehen. Und da geht es mir gar nicht zwingend jetzt immer nur ums Spiel. Da sind die Jungs total engagiert. Und auch heute kann man jetzt nicht sagen, dass sie keinen Bock hatten oder nicht alles versucht haben. Aber es geht um das Training. Und wir sind nicht auf einem Niveau mit Bayern und Dortmund. Und wenn wir da irgendwie hinkommen wollen, zumindest ansatzweise, dann geht es nur, zumindest das Training einigermaßen gleichwertig zu nutzen, wie die, vielleicht sogar ein bisschen besser.
Super, wieso ein Junge, du siehst, wie der kocht und wie der knurrt und nochmal und noch ein und noch ein. Ich glaube, es ist natürlich ein Unterschied, ob du mit einer jungen Mannschaft dann an die Öffentlichkeit gehst oder ob hier in Bayern sich einer hinsetzt und sagt, also der Lewandowski, wie der trainiert oder der Müller, das lasse ich mir nicht bieten. Da hast du, explodiert ja der ganze Laden. Da kannst du, das ist eine andere Kultur noch. Dort. Er ist Herbergsvater, aber ein sehr junger. Und deswegen bin ich wirklich gespannt, wie das auf die Art wie das weitergeht.
Trotzdem ist ja auch erstaunlich, wie ihr Meisterschaftsambitionen auch formuliert. Ne? Andere würden vielleicht in der Situation sagen, naja, die Bayern sind noch stärker als wir, Dortmund. Er sagt das ja, ich würde gerne oben bleiben. Aber es wird natürlich interessant, neue Spieler kommen. Jetzt hieß es doch, die Bayern sind an Upamecano interessiert. Das würde ja auch passen, wenn der Konkurrent zu stark wird. Und das würde ja dann auch ein Nebengeräusch noch für die junge Mannschaft sein. Also bin schon mal gespannt.
Das ist aber jetzt im Moment ja kein Thema erstmal.
Ne? Ja, aber sie haben doch diese Woche hinterlegt, dass sie Interesse an ihm hätten.
Aber ich finde die Aussagen von ihm deswegen spannend, weil er den Kern trifft. Wenn du eine junge Mannschaft hast, dann geht es darum, bist du bereit, mit jeder Faser dich weiterentwickeln zu wollen, in allen Bereichen. Und er hat ein kleines Fragezeichen gesetzt. Und nicht mal wegen dem Spiel, sondern weil er sagt, pass auf, du musst in jeder Einheit alles tun. Also ich meine, Sie haben jetzt einen Schlafforscher da gehabt. Also geht es um Regeneration.
Was haben Sie gehabt?
Einen Schlafforscher da gehabt. Ja. Machen ja mehrere, ja. Ist nur öffentlich geworden. Aber es geht um Regeneration, es geht aber auch darum, die Einheiten optimal zu nutzen, Ernährung und so weiter. Es gibt ja viele Facetten, die du heute bedienen musst als Spieler. Und er stellt ein kleines Fragezeichen hin, ob alle bereit sind, wirklich bis ans Maximum zu gehen. Mhm. Und ich finde, bei einer jungen Mannschaft ist es genau die Fragestellung, die hinter allem steht. Gibst du alles? Bist du bereit, alles aufzugeben, nur damit du noch besser wirst, damit du jeden Tag einen Prozentpunkt besser wirst?
Aber da erinnere ich mich an letzte Woche, weil du es eben angesprochen hast. Frank Baumann hat gesagt, wir wollten zu viel.
Weißt
du, was ich meine? Das kann ja auch sein.
Es ist aber eine andere Matte. Also erstens ist das Abstiegskampf. Und
aber Thomas, das ist natürlich auch immer ein schmaler
Grad. Es gibt keine Blaupause.
Also wie viel fordere ich und wann bin ich dabei, dich zu überfordern? Das wirst du von außen wirst du das nie beurteilen können. Das wirst du nur beurteilen können, wenn du in diesen Prozessen drin bist. Und ich würde mal ein Trainer, den man insgesamt nachsattet und guter ist, dem würde ich mal vermuten, der weiß, wie die Prozesse bei ihm ablaufen und ob man zufrieden sein kann oder nicht oder ob man überfordert oder nicht.
Ich glaube, es gibt keine Blaupause. Also was in dem einen Club mit, wenn du den Kader der Bremer anguckst, sind eine völlig andere Durchmischung, eine ältere.
Aber vom Prinzip her ist es trotzdem ähnlich.
Ja,
mehr Leute dazu holst, wie du
aus das
Personal, also Schlafforscher oder.
Prinzip hilft da nicht, sondern was Volker Fink gesagt hat, der muss seine Mannschaft kennen.
Ja.
Und wenn du bei Bayern sagst, mir passt unser Team, so wie wir hier trainieren, nicht, da hast du hier zwei Wochen lang, hast du hier Erdbeben. Da glaube ich, wird niemand aus der Mannschaft, wer soll da aufspringen und sagen, wir lassen uns von unserem Trainer nicht beleidigen, sondern so wie er das gesagt hat, das hatte keine Boshaftigkeit, nichts Verletzendes, sondern er hat ihnen das gezeigt. Und sie haben immer noch einen Punkt Vorsprung, Leute.
Und er zeigt ja, ich will es unbedingt. Ne?
Ja.
Er zeigt, ich will es mit jeder Faser.
Eigentlich sagt er nur, werdet wie ich,
ja, genau.
Seid ehrgeizig.
Ja, ich gehe voran und ich mache auch keinen Hehl draus. Möglicherweise, weil du sagst, dass er es jetzt sagt, dass er sich traut, gib ihm noch 10 Jahre, möglicherweise ist er ein, zwei Mal auf die Schnauze gefallen mit einem zu hohen Anspruch.
Aber
dann wird er nachdenken. Ich finde es super. Ich finde das prima. Es ist absolut authentisch, was wir immer.
Jetzt erinnere ich mal an deine Zeit als Spieler. Wie hättest du das aufgenommen?
Wie ich das aufgenommen habe? Ja, meine, unsere Zeit war noch ein bisschen anders. Volker hat einen Ball in die Mitte geschmissen und wir sind hinterher. Nein.
Du hattest schon einen Ball dabei?
Ja? Nein, aber geht doch immer darum, wie kannst du dich weiterentwickeln? Ich meine, wir haben in Freiburg, ne, und ich bin froh, dass ich Teil dieses meiner Geschichte ist, dass ich da in Freiburg war, weil dort Dinge zu einem Zeitpunkt anders gelebt worden sind als in dem Gros der Bundesliga. So. Und wir haben Dinge anders entwickelt dort.
Ja.
Aber trotzdem geht es darum, wie holst du das Maximale aus dir raus? Also, mit Eigenverantwortung, aber auch mit Angeboten. Und die Angebote dürfen aber nicht so sein, dass sie sich überfrachten und überfordern. Aber sie müssen sich schon ein bisschen fordern, müssen sie sich schon. Und so haben wir eigentlich auch gearbeitet. So. Mal mehr, mal weniger. Ich meine, als ich angefangen habe in der Bundesliga zu spielen, gab es keinen Torwarttrainer. Also bitte. Also ich meine, wir sind heute, sind die Stäbe 7, 8 Trainer groß und du hast einen Schlafforscher dabei, du hast einen Psychologen dabei, du hast einen Aerobic-Lehrer dabei und so weiter und so fort. Also ich meine, der Bus reicht ja gar nicht aus für den Staff. Und damals war Trainer, Co-Trainer, vielleicht noch ein Athletiktrainer, wobei Achim hat beides gemacht. So, da war Feierabend.
Hast du zwei Busse in Wolfsburg deswegen?
Nein, nein. Wir lassen Patern zu Hause, wenn wir unterwegs sind.
Nein, aber Aerobic-Trainer. Aber Jörg sagt ja, was ganz gut ist. Ne? Ja. Weil, also zum Beispiel, ich habe Jörg nach Freiburg geholt, als er in Düsseldorf suspendiert war. Ja? Was nicht jeder Verein macht, einen suspendierten Spieler.
Ja. Nein, ja, genau. Also, weißt du noch, warum er suspendiert wurde?
Nein. Was ich damit sagen will, ist, gut, wenn man die Leute kennenlernt, um die es geht, die Betroffenen, dann kann man nach draußen tatsächlich Signale setzen, dass es um den Spieler geht mit seiner sportlichen Leistung und dass das das Wichtige ist. Und das war sozusagen, für mich war klar, dass es für Jörg auf der einen Seite eine große Chance ist und für uns eine Win-Win-Situation ist, dass wir einen guten Torwart kriegen. So. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass mit diesen Botschaften nach draußen, da würde ich sagen, spielt Erfahrung eine große Rolle, dass ein Trainer auch erfahren sein sollte, ja, und seine Spieler richtig beobachtet hat, schon über längere Zeit, um zu sagen, das tut jetzt gut, mal rauszuhauen, ja, damit können die jetzt umgehen. Oder auch wirklich sich zu sagen, komm, innen drin Tür zu, Klartext, auch der Mannschaft gegenüber und nach draußen Spieler noch schützen. Noch schützen wir die Mannschaft, noch schützen wir auch die, um die es eigentlich jetzt geht. Wenn man das hinkriegt und ausbalanciert, dann glaube ich, ist es ein Stück weit eine Facette vom guten Trainer.
Wunderbar. Wir wollen gleich noch wissen, warum du suspendiert worden bist. Nein, wenn ich ihn nicht vergessen nicht hätte. Doch, das machen wir gleich noch. Hört ihr noch mal rein, was gestern in der Allianz Arena zu hören war? Also, scheiß DFB, singen die Fans, weil ja, der Videoassistent wieder eingegriffen hat. Das alles gleich bei uns. Sie können erst noch einmal wieder 100.000 Euro gewinnen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bis gleich. Mario von Adel und Ben, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24, Doppelpass. Wir haben unsere Runde noch ein bisschen erweitert. Markus Merk ist da. Nochmal herzlich willkommen, Markus.
Eingewechselt.
Eingewechselt, ja. Geht das da auf dem Platz, ja, ne?
Ja, sensationell. Ja, ja. Fast im Zentrum, ne?
So, wir schauen mal auf die Tabelle nach dem 19. Spieltag und sehen, dass Borussia Mönchengladbach voll im Geschäft ist. Also, ja, 2 Punkte hinter Leipzig, 1 Punkt hinter den Bayern. Und wir schauen mal auf das 3:1 gestern gegen Mainz. War ein hart umkämpfter Sieg, aber zu Hause sind sie halt auch bärenstark. Thomas, wie nennt man das? Man doch noch mal mit langen Bällen operieren heutzutage, oder?
Ja, ich finde, das war doch eher fast so eine Art Befreiungsschlag, weil Mainz hat ja echt noch mal richtig Druck gemacht beim 2-1. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil alle feiern jetzt das Traumtor. Er macht das natürlich klasse, aber ja, ich habe das Gefühl, Zentner weiß...
Aber das macht er doch eigentlich richtig, oder?
Ja, das macht er richtig. Und dann habe ich aber das Gefühl, dass der Torwart jetzt gar nicht mehr genau weiß, im Rückwärtslaufen, wo steht mein Tor? Ja. Knall ich gegen die Latte oder gegen den Pfosten? Weil... er sieht für mich als Laien, hier haben wir
ja frag ihn doch bitte.
Sieht er für mich nicht ganz unhaltbar aus.
Er springt zu früh. Hoch.
Ja, das ist ein bisschen unglücklich. Aber es stimmt, das kann sein, ein bisschen die Orientierung gefehlt in dem Moment, weil er nicht genau weiß, wie weit ist es noch bis zur Torauslinie. Ja. Stehe ich mittig oder nicht mittig? Ja, kann sein.
Und immer zur Seite köpfen, habe ich mal gesagt.
Oh.
Gut, Herr Dorf.
Hätte noch anstoppen können, ne? Oh, klar.
Da zur Seite köpfen, naja, gut.
Hör auf, alles gut.
Aber wichtig zu Gladbach, vor allen Dingen jetzt, weil die alle schon gesagt haben, kommt schlecht aus dem Winter raus. Ne, haben jetzt das vierte Mal einen Rückstand in einen Sieg verwandelt. Also das scheint, die Mannschaft scheint an sich...
Wir haben ja eben über Julian Nagelsmann gesprochen, was er gesagt hat auf der PK nach dem Spiel. Marco Rose ist eigentlich das totale Gegenteil, er war total entspannt.
Ich bin jetzt ein bisschen dabei und weiß, wie es funktioniert und dass man bewertet wird. Und jetzt haben wir gewonnen. Das bedeutet, die Woche ist ein bisschen angenehmer. Der Abend heute wird angenehmer. Also das gehört natürlich dazu. Und es ist wichtig, dass die Jungs das auch machen, dass sie den Sieg nicht als selbstverständlich nehmen, sondern dass sie sich richtig drüber freuen. Dass wir vielleicht heute Abend auch noch mal, hier am Samstag, oder? Ja, da haben die Clubs offen, noch mal um die Häuser ziehen.
Ja, Marcel, geht doch.
Der Unterschied ist, glaube ich, im Ergebnis, also des Spiels. Er hat gewonnen und Nagelsmann hatte verloren. Insofern, ich glaube, an solchen Äußerungen kannst du es nicht festmachen, wie einer tickt. Ich glaube, Rose, alle, ich bin nicht beim Training in Gladbach dabei, aber alle sagen, das ist ein sehr anspruchsvolles Training auch. Und da verlangt er von Ihnen auch was.
Der hat ja in der vergangenen Woche nach der Niederlage auf Schalke eine ganz klare Analyse sofort gemacht und hat sofort gesagt, das ist nicht der Fußball, den ich hier spielen lassen möchte. Und hat dann gesagt, wenn man ein bisschen weniger läuft als der Gegner, wenn man weniger intensiv läuft und weniger einbringt in das Spiel, dann verliert man so ein Spiel. Da kriegtest du schon mit, dass das für die Spieler vielleicht auch mal eine unangenehme Woche wird. Vielleicht war das auch so. Und jetzt sagt er, guck, Sie haben es begriffen, Sie haben gewonnen, sollen Sie auch mal ein Trinken gehen. Also wahrscheinlich ist es einfach ein guter Umgang mit seinen Leuten.
Also wie du schon sagst, oder wie Marcel sagt, kann natürlich auch im Ergebnis gelegen haben in Dortmund. Weiß ich nicht, ob sie da rausgegangen sind, aber Volker, wir schauen mal auf den neuen Liebling in Dortmund. Haaland.
Okay.
Auf seinen Kamm. Hat bisher 56 Minuten gespielt, 5 Tore, ist kein schlechter Schnitt. Ne?
Das kann man sagen.
Was zeichnet ihn aus?
Na, ich finde, dass er mit seiner auch augenscheinlichen Robustheit sozusagen, hat er eine überraschend gute Koordination zum Geschmeidigkeit. Das musste mit dem Körper erstmal so geschmeidig sein. Ja. Er ist schnell, er beschleunigt tatsächlich mit großen Schritten, was eigentlich gar nicht so für einen, unter der Sprintsituation gar nicht das Optimale ist. Aber er ist richtig schnell, ja, was man sieht, wie er den Ball sicher läuft, vor dem Torwart rankommt und so weiter. Und er ist offensichtlich in der Lage, auch beide Füße zu benutzen, ja, sozusagen. Und von daher ist das, behauptet viele Bälle, hat ganz eindeutig eine Nase für die gefährliche Situation, sich im 16er zu bewegen. Und das wird sich zwar alles ein bisschen normalisieren, aber das ist ja ein Einstand, der ist vielversprechend.
Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Also, ja, das ist das genau der Spieler, der Dortmund auch gefehlt hat wieder?
Ja, der lässt ja jetzt schon unheimlich nach. Also er hat ja letzte Woche 3 gemacht, diesmal nur 2. Ist ja schon eine richtige Enttäuschung. Nee, also man muss vor allen Dingen darauf achten, dass Borussia Dortmund, oder intern muss man darauf achten, dass nicht alle glauben, jetzt haben wir den Spieler, der uns zur Meisterschaft schießt. Die ganze Wahrheit ist, da gehören noch ein paar mehr zu. Und gerade in Augsburg muss man sich, bei dem Spiel in Augsburg eine Woche vorher, muss man ja sagen, wenn ein 19-Jähriger aufs Feld kommt und die Mannschaft mitreißt und die Fans mitreißt, dann haben die anderen vorher was falsch gemacht. Und da sind auch ein paar erfahrene Spieler in der Mannschaft. Und ich glaube, dass die jetzt den Spieler haben, den sie vorher nicht hatten. Das ist mit Sicherheit ein ganz interessanter Spielertyp. Und den hätten andere Vereine in Europa auch gerne gehabt. Aber man sollte nicht den Fehler machen und sich auf ihn jetzt verlassen.
Aber ich finde es interessant, wenn man das, was Volker Finke gerade gesagt hat, gegenüber Alcázar, der hat ja letztes Jahr auch getroffen, genau. Aber ist ja ein ganz anderer Spielertyp. Ja. Alcázar hat nicht so viel Tempo. Alcázar kann den Körper nicht so reinstellen, weil er viel kleiner ist. Also ich finde, dass Haaland schon eine klare Verstärkung darstellt. Und vielleicht kann es ja sein, dass er derjenige ist, der dieser Mannschaft einfach jetzt einen Flow gibt. Weil Dortmund hat gute Einzelspieler. Aber das, was in Augsburg zu sehen war, wo man gesagt hat, sehr viele Defensivprobleme. Vielleicht können sie jetzt über eine Serie einfach vorne nochmal angreifen. Also sehe sie fast auf sich dann für die Bayern gefährlicher als Leipzig.
Mhm, auf jeden Fall. Ist das eingetreten, was du gerade gesagt hast, auch beim 5-1, das ist vielleicht das beste Beispiel, da kann man das nochmal sehen. Also Birki hat den Ball und dann ist er erst am eigenen 16er und läuft erstmal los, will da der schon einen Ball haben. Ne? Ja, Marcel, schau mal. Und
jetzt? Der zeigt.
Und jetzt kommt dieser
Antritt,
ne?
Genau.
Oder? Und wie du sagst, mit den langen Schritten.
Jetzt kommt das andere auch noch, ne? Dass er beidfüßig ist, wie er den mit links von da noch reindrückt. Ist super. Andererseits, glaube ich, wenn er ihn nicht reinmacht, wir hatten vorhin die Szene mit Lewandowski, da muss man ihn eigentlich ohrfeigen, ne? Oder die Löffel lang ziehen, weil eigentlich muss er ja abspielen, normalerweise. In der Mitte stehen zwei.
Wo denn?
Ja, in der Mitte stehen zwei frei.
Aber ist ja Horn direkt schon da, wo soll er jetzt hinspielen?
Nein, jetzt.
Na gut, aber da stehen ja
zwei. Das ist eine falsche Einstellung. Aber
das falsche Trikot. Das falsche Trikot. Also, wir sind jetzt schuld, weil die falsche Einstellung ist, wollte ich sagen.
Nein, wenn man es in der Totalen sieht, bin ich wirklich der Meinung, dass er eigentlich abspielen muss. Aber ist ja wunderbar. Der Ball ist drin, von daher hat er alles richtig gemacht. Also
er hat halt auch noch eine Riesentechnik. Ne? Der macht den halt, hat halt ein gutes Auge, den da genau hinzulegen, wo er ihn hinhaben wollte. Das hat er ja letzte Woche auch schon gezeigt. Also, das ist ein Knipser. Und der ist erst 19. Meine Güte, wie weit der schon ist. Schon erstaunlich.
Ja, ich möchte nur ganz kurz was sagen, weil das ein bisschen anklang. Also ich würde den sich austoben lassen. Ich würde jetzt nicht gleich den mahnenden Finger erheben. Er ist noch jung.
Was meinst du mit austoben?
Ja, austoben heißt, ich würde den auf seiner Welle jetzt schwimmen lassen. Solange die Welle reicht, spielen lassen. Ja. Und das kommt früh genug sozusagen, dass es mal ein bisschen runtergeht. Und dann ihn in den Arm zu nehmen und zu sagen, ey, haben wir viel früher mitgerechnet, dass es mal eine kleine Delle gibt. Ja. Aber ich würde ihn jetzt nicht gleich die mahnenden Worte, am besten noch Interviewsperre für zwei, drei Wochen und so.
Also das ist auch nicht seine erste Profistation.
Nein.
Als ob der gerade aus Norwegen, aus der Jugend kommt, irgendwo aus dem Dorf.
Lass ihn sich austoben, verdammt nochmal.
Der ist top ausgebildet und hat... Der hat Champions League gespielt mit Salzburg, ich will es nur mal sagen.
Ach, also Tore, glaube ich.
Ja. Warte, ist das nicht aber eine sehr deutsche Art, Bundesliga-Art, zu sagen, immer, ja, der ist noch zu jung?
Ja, das ist Österreich und das spielt keine Rolle. Und die sind jung, die sollen ihn im Mund halten. Ja, natürlich. Ja. Ich halte es für völlig falsch. Ich bin voll bei Volker. Lass ihn spielen, solange er alleine...
Solange es austoben.
Der Reflex bei uns ist ein anderer, habe ich den Eindruck in der Liga.
Aber immer langsam. Er hat schon eine gewisse Erfahrung im Profifußball. Ich meine, der ist jetzt nicht irgendwie von einem Wald- und Wiesenclub gekommen. Der ist aus einem top ausgebildet und ist wirklich ein super Spieler. Ich habe ihn zweimal live gesehen. Das ist beeindruckend, wenn diese Riesenmasse auf einmal sich in Bewegung setzt. Das ist echt cool.
Aber es ist ja genau die spannende Frage, wie Lucien Favre jetzt damit umgeht, die wir uns gerade stellen. Bringt er ihn jetzt von Anfang an? Er hat ihn zweimal...
Aber die würden wir hier in der Runde nicht lösen.
Nein, richtig. Aber darüber haben wir ja gerade diskutiert.
Also ich denke zumindest.
Weil Herr Finke hat ja gesagt, und Sie haben ihm ja beigepflichtet, also lass ihn laufen, dann können wir ihn jetzt ja von Anfang an bringen. Ja.
Wobei er ist eingewechselt worden zweimal. Ne? Ist auch laufen lassen.
Ja, ist auch laufen.
Bei euch ist laufen lassen was anderes. Ich weiß nicht.
Meinst du, das ist die Taktik? Erst wenn der Gegner müde ist, dann kommt er, oder wie?
Ja, ich glaube, der kann auch gegen frische Spieler den davon laufen. Dazu ist er schon in der Lage. Also ich habe es zumindest schon mal gesehen in dem Spiel.
20 Millionen hättest du doch auch machen können, oder?
Ja. Ja, bei dem Angebot wäre ich völlig klar gewesen, dass er sich für uns entscheidet. Gut, dass du mich hinweist.
Fällt dir jetzt erst auf, oder was wolltest du sagen?
Ja, genau.
Okay. Machen wir, Markus, unser Lieblingsthema hier. Weißt schon, was kommt, ne? Oder?
Unser aller Lieblingsthema.
Also, Videobeweis, dritte Saison sind wir mittlerweile. So richtig zufrieden ist damit keiner. Es gibt zwar eindeutig weniger Fehler der Schiedsrichter, aber die wirken manchmal auch häufiger verunsichert und manchmal auch wirklich enteiert. Und die Fans werden auch immer wütender.
München gestern 18.51 Uhr. Die Fans schreien Scheiß DFB, aber sie meinen Scheiß Videobeweis. Kein Spieltag ohne Diskussionen. Die Unparteiischen auf dem Platz und im Kölner Keller regelmäßig im Fokus der Kritik. Und auch im dritten Jahr sorgt der Videobeweis weiter für Ärger.
VAR kann man sehen, wie man will. Immer noch viele, viele, viele Fragezeichen.
Die durchschnittliche Überprüfung in Köln dauert jetzt 79 Sekunden. 22 Sekunden länger als im Premierenjahr. Das Schneckentempo in Köln muss endlich beschleunigt werden. Eine Forderung, die sogar der Projektleiter Videobeweis Jochen Drees unterstützt. Immerhin, Köln hat in dieser Saison schon über 50 Schiedsrichterfehler aufgedeckt und verhindert. Beispiel Schiri Osmers entscheidet in Dortmund auf Strafstoß, obwohl das Foul außerhalb des 16ers war. Das hätte der Unparteiische aber eigentlich auch selber sehen müssen. Ganz offensichtlich hat nicht nur Köln ein Qualitätsproblem. Auch Manuel Gräfe, Deutschlands Top-Schiedsrichter, moniert, dass nicht immer die besten Schiedsrichter die wichtigsten Spiele pfeifen.
Und deswegen verstehe ich auch nicht, wenn er nur 6 Einsätze gehabt hat in der Vorrunde, dann muss ich sagen, dann ist irgendwas im Schiedsrichterwesen nicht richtig.
Den Videobeweis sieht Gräfe auch kritisch, weil er dem Spiel die Emotionen raubt. Dieses Tor der Bayern gegen Schalke sieht Köln im Abseits. Eine Millimeterentscheidung, die Köln gar nicht seriös treffen kann, denn so genau funktioniert die Technik gar nicht. Und da helfen auch keine Bilder im Stadion, die zeigen sollen, warum Köln so entschieden hat. Und da helfen auch keine moderierenden Schiedsrichter auf dem Platz, die per Lautsprecher das Publikum informieren. Der Unmut der Zuschauer ist unüberhörbar. Wir glauben, die Fans haben immer weniger Bock auf den Videobeweis.
Nicht so unrecht, Markus, ne?
Nein, die Unzufriedenheit ist allgegenwärtig und das natürlich im dritten Jahr. Und die Fehler liegen für mich aber im Jahr vorher, in dieser Testphase, dass man sich zusammengesetzt hat nach Jahren und hat dann ein Konstrukt entwickelt, hat Parameter entwickelt, ohne verschiedene Parameter zu nehmen und zu testen und vor allen Dingen das Ende nicht berücksichtigt. Die wichtigsten sind die Fans im Stadion, sie werden eben allein gelassen.
Für die Schiedsrichter ist das auch keine schöne Geschichte, ne? Muss man ganz klar sagen, Volker.
Ja, ich denke auch, es gibt eben ganz viele Situationen, So wie eben die Abseitssituation, wo es um Millimeter gehen soll. Wenn man da auf gleiche Höhe entscheidet, ich glaube, gibt es auch überhaupt gar keinen Protest. Ja, es ist ganz, ganz schwierig geworden durch die Situation. Ich persönlich bin so ein bisschen Anhänger dieser Challenge-Geschichte, die es im Hockey gibt. Ja. Jeder Trainer kann pro Spiel insgesamt dreimal einen Videobeweis anfordern. Dann hast du erstmal eine Eingrenzung und die Trainerbänke werden sich überlegen, dass sie nicht zu schnell ihr Pulver verschießen. Und von daher, glaube ich, könnte man da drüber nachdenken.
Und ich glaube, der Schiedsrichter hat dann, wenn das so ist, Volker, wie du sagst, der Schiedsrichter ist wieder Herr im Haus. Ja, im Moment habe ich das Gefühl, die warten immer alle mal ab, weil Köln könnte ja noch korrigieren. Wenn ich aber sage, nur dreimal kann eingegriffen werden.
Hat er denn eine Chance?
Ein Grundproblem des Systems ist, dass die Kernkompetenz der Schiedsrichter auf dem Spielfeld verloren geht. Das heißt nämlich entscheiden. Das ist ein Grundproblem. Und das war der Winge 2008, weil der Erste, der in diesem Land philosophiert hat über technische Hilfsmittel, hat man eine Riesenkritik eingebracht. Und Punkt 1 war für mich immer das Challenge-Recht. Ich möchte eigentlich nicht darauf rumreiten, aber es kommt ja immer wieder. Und das ist einer dieser Parameter, die mich so unfassbar wundern. Wenn ich 2016, 17 in 10 Ländern ein Videoassistent, Videobeweis teste, warum nicht auch mit Challenge-Recht? Nicht, weil es uns andere Sportarten vorgemacht haben. Ich habe das damals 2008 sogar ausgeführt. 3x2, das ist so eine Anzahl, die ich auch bei Spielanalysen immer nur noch bestätigen kann. Warum dreimal? Weil es auch Situationen gibt, die auch regeltechnisch von den Schiedsrichtern besser gelöst werden können als von Trainern. Aber das Entscheidende ist, wir wollen Gerechtigkeit. Ja. Und wer ist oft betroffen? Das sind die Teams, die Mannschaften, die Spieler, die Trainer. Und sie haben kein Mitspracherecht. Also die Betroffenen werden außen vor gelassen.
Jörg, hast du noch Bock auf einen Videobeweis? Oder wenn ich richtig verstanden habe, am Anfang warst du schon dafür eigentlich, ne?
Ja,
oder
ich war, Befürworter? War ein großer Befürworter dessen, weil die Idee, die dahinter steht, die finde ich immer noch smart und immer noch spannend und ich finde sie auch richtig, nämlich mehr Gerechtigkeit reinzubringen ins gesamte System, weil es schon Situationen gibt, die für einen Schiedsrichter in der Schnelligkeit des Spiels schwierig zu entscheiden sind. So. Die Challenge im Übrigen ist abgelehnt worden, weil gesagt worden ist, damit kannst du natürlich auch taktisch spielen. Ne? Also du kannst natürlich in der 89. Minute deinen Arm heben und sagen, ich möchte gerne hier irgendeinen Blödsinn überprüfen. So, also da sind die Skeptiker gekommen.
Da habe ich damals 1b gemacht. Ich habe gesagt, ab der 85. Minute, wie wir es auch immer nehmen, nur noch der Schiedsrichter, weil nämlich ein technisches Hilfsmittel nie zum taktischen werden soll.
Aber also Markus, das war schon Diskussion. Situation, also das ist kompliziert, wenn du eine 89. Situation hast, die Bank zum Explodieren bringt und du sagst mir dann immer, du hättest vor 4 Minuten hättest du noch deine Challenge gehabt, aber jetzt nicht mehr.
Das spüre ich aber als Schiedsrichter, dann nehme ich sie dann in diesem Augenblick.
Die kann noch da bin ich mir nicht so sicher, was der Schiedsrichter mal alles spürt, aber okay.
Vertrau uns doch mal.
Ich kann den Einwand schon ein bisschen verstehen, Markus, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber nochmal, also der Videoassistent ist wirklich kompliziert, weil ich glaube, dass das Prozedere absolut schlecht ist. Ja. Wenn du Zuschauer bist im Stadion, du weißt gar nichts. Wir haben gestern auch ein Tor geschossen, wir sind dort in Führung gegangen und ich sagte ganz ehrlich, für mich war das erste Tor, als wieder angepfiffen worden ist, als die Berliner weitergespielt haben. Bis dahin war ich mir nicht sicher, ob Abseits oder nicht Abseits. Und wenn jetzt noch die Diskussion entsteht, wird wir sagen, also 2 Zentimeter Abseits, die lassen wir mal durchgehen.
Das ist ja lächerlich.
Aber 3 nicht. Also dann glaube ich, dann sollte man den ganzen Videoassistenten nehmen und in die Tonne kloppen, weil dann geht's gar nicht mehr.
Ich erinnere euch an die ersten Wochen mit Videobeweis, mit Videoassistent. Da haben die kalibrierten Linien noch nicht funktioniert. Und plötzlich hat alles geschrien, Menschenskinder, das kann doch nicht sein, die Technik steht nicht, wir brauchen diese kalibrierten Linien. Heute dagegen zu sprechen, ist natürlich dann sehr schwierig. Die Situation gestern mit Müller, die war natürlich so haarscharf.
Wir zeigen sie nochmal.
Die waren natürlich insgesamt so haarscharf, wo ich sage, also da ist ja noch nicht mal irgendwo der Verdacht, irgendwas Sichtbares. Das ist immer der Verdacht der gleichen Höhe. Und da wundere ich mich schon, wenn man dann die Linie zieht.
Aber Markus, die Frage muss aber, da bin ich aber jetzt schon bei Jörg. Also wir können ja eigentlich nicht sagen, wir haben das Hilfsmittel. Und Mario Gomez sagt, ich war 5-mal gefühlt nicht im Abseits. Er war aber 5-mal. Und wenn es nur ein Millimeter ist, also wo sollen wir denn
jetzt vollkommen klar. Das ist jetzt die Linie, aber an der Linie erkennst du das eigentlich kaum. Das muss man ganz klar sagen. Und das haben wir ja auch Jahre gemacht. Du warst dabei. Ja? Wir haben ja sehr viele Tests gemacht im Vorfeld, schon vor 7-8 Jahren.
Wir war dabei.
Ja, wir haben da
bei unserem ehemaligen Arbeitgeber.
Also nicht spielen wollen. Da haben wir das zusammen erarbeitet.
Linienrecht.
Ja. Und da kannst du eben auch sehen, in so einer Situation, wir nennen das ja Frames, wenn du 2, 3 Frames verschiebst, und das ist bei Ballabgabe, auch das ist ja menschlich, der Mensch bestimmt den Punkt der Ballabgabe, er hält dieses Bild an und dann ist es sehr kritisch zu betrachten, das haben wir oft genug gemacht, dann gibt es eine ganz andere Situation.
Ja, ja, ja. Aber schau, das, was Jörg gesagt hat, du hast doch eben das Wort mehr benutzt. Wir wollen mehr Gerechtigkeit. Wir sollten vielleicht zum 100. Mal, wir sollten vielleicht mal aufhören, dieses typisch Deutsche, wir wollen aber 1000% haben. Du wirst auch mit dem Videobeweis und mit dieser Linie hier wirst du die 1000% nicht kriegen. Und wenn du dir hier nicht ganz sicher bist, dann im Zweiten ist, muss man verkünden, so wie mir das 1990 bei der WM wurde verkündet, bei gleicher Höhe, fraglich immer pro Angreifer. Ja. Dann lass uns das doch verkünden, wenn man sich nicht sicher ist. Und diese Linie, wenn du mir sagst, das kann man auf den, wo ist der den Ball jetzt schießt? Ja. Also der entscheidet ja, und zwar genau der Moment. Wenn du das nicht klären kannst, sind wir dabei, nein, es gilt das Tor, weil wir sind uns nicht sicher, dass es abseits ist und damit für den Angreifer. Einfach diesen fast religiösen Absolutheitsanspruch, der ist Wahnsinn. Und dass das nicht gehen soll, mit dem im Stadion den Zuschauern das zu verkünden, und zwar relativ zügig. Es wird überprüft, abseits. So, dann gibt, oder außerhalb, innerhalb Strafraum. 79 Sekunden, um rauszukriegen, ob das im oder außerhalb des Strafraums passiert. Ich habe mir Freitagabend das Spiel angeguckt, also das was da im Kölner Strafraum, Leute, nicht böse sein, aber das bei der ersten Zeitlupe sagst du, pass auf, wenn...
Marcel, komm, die Szene haben wir auch nochmal, aber erzähl euch weiter, wir lassen sie laufen.
Trifft er ihn außerhalb, das dauert 20 Sekunden. Und danach geht ein Schiedsrichter hin und verkündet dem Stadion, das Foul war außerhalb, Freistoß, Dankeschön, bitteschön, Wiedersehen. Wo ist das Problem?
Aber darum geht's ja, ne? Die Leute im Stadion, Peter, du warst gestern auch da und im Beitrag kam es ja so eben rüber. Du hast das Gefühl, es geht gar nicht mehr darum.
Hier ist nochmal die Szene. Heiko? Ja. Von Freitag, die Marcel angesprochen
hat. Ich finde, durchaus kann man dem Schiedsrichter hier helfen und sagen, das war so schnell, er hat es im Strafraum gesehen, aber es ist falsch. Du, entweder ja oder nein ist.
Es ist aber völlig im Ball.
Ja, aber er kommt
nicht auf der Sohle.
Er darf nur zurücknehmen, wo das war. Das steht in dieser Regel drin. Du darfst nur sagen, ob es im Strafraum war oder davor. Du darfst die Entscheidung faul nicht mehr zurücknehmen. Wahnsinn. Das ist natürlich dann auch absurd, wenn es kein Foul ist. Aber das nur
bei einer roten Karte. Aber wir haben 2 entscheidende Punkte. Wir haben von diesen 79 Sekunden gesprochen. Warum hat sich die Zeitspanne jetzt verlängert? Das zeigt die Unsicherheit der Schiedsrichter. Und wir haben es dann bei Manuel Gräfe gestern gesehen. Das war schon so ein bisschen, was soll ich denn jetzt noch tun? Und dann auch, wenn man rausgeht in diese Review-Area und schaut sich das 3, 4 Mal an, das wird für dich persönlich nicht besser, wenn du die Bilder öfter siehst. Und das ist eben die Unsicherheit und das ist der Unmut dieser lange Zeitdauer und eben die Transparenz. Und darüber müssen wir natürlich auch diskutieren, wie schafft man es dem Stadionzuschauer besser zu kommen.
Das war das, was ich gerade sagen wollte. Ne? Also, es geht den Leuten, glaube ich, gar nicht mehr darum, am Ende, ob es gerecht ist oder nicht, also ob die Entscheidung falsch ist oder richtig, sondern um das Prozedere, was Sie angesprochen haben. Du hast als Zuschauer das Gefühl, du hast überhaupt keine Ahnung, was es da gerade geht. Und das war in München gestern extrem. Es hat ja bei der Fehlentscheidung oder bei der ersten Überprüfung wusste ja gar keiner, um was geht's. Und dann sind die Zuschauer so schnell auf Zinne, weil die einfach kein Verständnis mehr haben.
Die Bayern-Fans haben natürlich als allererstes mal den DFB beschimpft, aber die Schalker sofort
haben ja mitgemacht.
Die Schalker sofort mit dazu.
Wir hören das nochmal.
Aber das ist mir dann relativ wurscht, ob die Lust haben am Beschimpfen, sondern es muss ja irgendwo einen Inhalt haben. Ich empfehle, am kommenden Sonntag spielen die Amerikaner ihr Super Bowl-Finale. Das ist. Und erzähl mir nicht, in Amerika ist alles besser und sie sind schon Jahrzehnte uns voraus. Hier müssen Schiedsrichter geschult werden, was? Der hat ein Mikro und stellt sich hin und sagt, wir klären jetzt gerade abseits oder nicht. Mhm. Punkt. Erkenntnis ist, wir können es nicht genau entscheiden, deswegen bleibt. Es ist Tor.
The ruling of the field stands.
Ganz einfach. Ob dieses kriegen wir nicht hin, Respekt.
Dann aber Marcel, man muss auch mal sagen, wenn ich gestern die Szene von Thomas Müller sehe. Ja. Also, Gräfe zeigt an, irgendwas ist da gekommen. Du musst mal die Spieler beobachten. Müller rennt auf den zu wie ein Irrer. Die Schalker auf den. Da frage ich mich immer, was denken die denn? Der Gräfe hat doch selber gesagt, dass es mal in Köln entschieden wird. Und das gibt es bei anderen Sportarten wie Eishockey und so gibt es das
auch
einfach
im Football
nicht. Das muss man mal ganz klar sagen.
Andere Baustelle, das ist der Umgang miteinander. Das haben sie ja auch, da hatten wir letztes Woche hier Herrn Fröhlich. Ja, diese Respektlosigkeit, wie man insgesamt
haben miteinander auf deutschen Plätzen und da sind wir sehr weit vorne mittlerweile im weltweiten.
Und was soll der Schiedsrichter in dem Moment denn machen? Weil er hat ja gar keinen Einfluss mehr.
Was er machen soll, da bin ich völlig dabei. So lange gelb zeigen, bis die Meute zurückweicht.
Aber da gibt es auch keine Uneinigkeit drüber.
Ja, ja, und das musst du aber irgendwann mal durchsetzen.
Ja? Nee, oder? Nee, gibt es keine Uneinigkeit.
Sofort. Wie oft deswegen, haben wir hier schon gesagt?
Gibt die Anweisungen vorm ersten Rückrundenspiel, also acht verschiedene Punkte, glaube ich, 18, wann denn eine gelbe Karte sanktionieren des Spielers, und da gibt es keine Uneinigkeit. Uneinigkeit gibt es dann, wenn du wie in Düsseldorf eine Situation hast, dass eine Rudel sich bildet, weil der Mannschaftskapitän befürchtet, dass zwei seiner Spieler schwer verletzt sind. Und dann der Schiedsrichter denkt, scheiße, hier ist Rudelbildung, jetzt muss ich aber mal meines Amtes die Karten rausholen. Und das ist natürlich dann ein bisschen unglücklich und das führt dann zur Diskussion. Aber vom Grundsatz her, Spielverzögerung oder den Schiri bestürmen oder Rudelbildung, dass da Geld geben soll, da sind wir uns alle einig.
Also,
ne? Da gibt es keine Diskussion. Gut. Aber eins ist schon anders beim Fußball als bei fast allen Sportarten, also zumindest mit denen ich mich bisher beschäftigt habe, auch American Football. Ja. Wir haben Momentum bei uns im Fußball. Also ich konstruiere mal 85 Minuten, du liegst 2-0 zurück, schießt 2-1. Das Stadion brodelt, deine Mannschaft ist mit Adrenalin vollgepumpt. Und dann kommt der Schiri und sagt, ich muss das erstmal überprüfen, das dauert 2 Minuten. Ist die Situation tot?
Ja.
Hast du nichts mehr mit Emotionen, hast du nichts mehr mit Adrenalin, der Gegner hat sich beruhigt und du verlierst das Spiel am Ende.
Aber da muss es abschaffen.
Ja, natürlich. Und das haben wir nicht bedacht.
Die Auswirkungen.
Als wir diesen Videoassistenten installiert haben, da haben wir über diese Situation nie gesprochen, über die Emotionalität, die uns verloren geht.
Das war eine technische Entscheidung.
Ja, genau, das war eine technische Entscheidung, um Schiedsrichter ein Stück weit besser zu machen und zu schützen. Und am Ende muss ich sagen, wenig geschützt, wenig besser gemacht. Theater ist nur verschoben auf dem Videoassistenten.
Wir entscheiden gleich. Abschaffen oder weitermachen oder wie weitermachen. Und dann müssen wir auch über deinen Verein noch reden. Ein glücklicher Trainer sieht anders aus. Oliver Glasner, also, hab's eben schon mal gesagt, der Trend geht in die falsche Richtung. Das sieht auch der Kollege Wout Weghorst so.
Das ist einfach jetzt in jener Ebene ist es nicht genug und ist es zu wenig. Und das ist von hinten bis vorne.
Also, was fehlt gleich alles, erfahren wir von Jörg Schmadtke. Kurze Pause. Hi von Adel und Ben, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Hör noch mal rein, gestern in der Münchner Allianz Arena. Beide Fanlager. Peter, du warst ja da. Es waren wirklich beide Fanlager, die so einen scheiß DFB.
Die Bayern fingen an und die Schalker stiegen sofort ein, obwohl die Entscheidung gerade zu ihren Gunsten gefallen war.
So, jetzt brauchen wir ein paar Lösungen, Markus. Was machen wir jetzt?
Na, erstmal das 21. Jahrhundert, wir werden es nicht mehr wegbekommen. Wir müssen die Situation jetzt annehmen. Wir haben es ja ganz klar gesagt, die Transparenz, die muss absolut ins Stadion. Und wir können bestimmte Parameter natürlich hier in Deutschland nicht selbstständig verändern. Warum? Alles ruft zwar in diesem Fall scheiß DFB, aber die FIFA hat den Deckmantel über den ganzen Parameter. Und nur sie ist in der Lage, das zu verändern. Wie gesagt, für mich wäre es immer noch eine tolle Geschichte, wenn man das Challenge-Recht irgendwann mal wenigstens vielleicht außerhalb der großen Ligen noch mal testen würde. Also es gibt ja immer Chancen, nicht nur so ein bisschen jetzt in diesem System zu reparieren, das bringt uns nicht weiter, sondern das ist schon Sanierungsfall.
Aber der DFB hat doch was zu sagen, Jörg, oder? International auch. Oder macht die FIFA da was?
Ich bin nicht so sicher, aber national schon.
Ja. Und, was muss die Liga jetzt machen?
Naja, also
DFL wäre das natürlich in dem Fall.
Vom Grundsatz her wäre die Liga schon in der Lage zu sagen, wir schaffen den Videoassistenten ab. Das geht schon.
Du kannst mitspielen oder nicht, die Entscheidung hast.
Absolut. Aber du wirst ihn nicht ändern können, aber du kannst ihn abschaffen. Das könntest du mit einem Beschluss machen.
Und die Fans haben, glaube ich, ihr Votum schon hören lassen. Und die Spieler und die Trainer und die Sportdirektoren kippen auch immer mehr um. Also die Frage ist, nimmt man dann tatsächlich Rücksicht und fragt die Leute, die auf dem Platz stehen, die im Stadion stehen, die dafür Geld bezahlen, oder entscheidet man es trotzdem?
Ja, sollte man vielleicht machen.
Ja, sollte man vielleicht machen.
Die Frage ist ja auch immer, ich erinnere mich noch damals, als der FC Köln das erste Mal abgestiegen ist. Da gab es ein Handspiel von Oliver Held auf der Linie und sie wären nicht abgestiegen, wenn es den Videobeweis gegeben hätte. ich weiß nicht, Marcel hat eben was Richtiges gesagt. Wir haben gedacht, mit dem Videobeweis gibt es keine einzige Fehlentscheidung mehr. Das war eine falsche Erwartungshaltung, aber ich finde, es ist deutlich gerechter geworden. Und wenn du an dem mit Videobeweis und wenn du an der Handhabung was machst, was hier gerade schon angesprochen wurde, ich glaube, dann ist es, also ich bin nach wie vor ein Anhänger des Videobeweises.
Ja, Fußball,
und nicht weil jetzt nur, weil jetzt geschrien wird, scheiß DFB, also das weiß ich nicht.
Das stimmt, aber Fußball ist halt auch Emotionen.
Genau.
Und wenn inzwischen viele Entscheidungsträger sagen, ob Trainer, Sportdirektoren, Spieler sagen, ja, wir können uns gar nicht mehr freuen über ein Tor, weil wir selber sehen, oh, könnte abseits gewesen sein und jetzt warten wir mal wieder 2 Minuten. Also du nimmst ja so viel weg aus diesem Sport, wenn es so lange dauert, das ist auch ein echtes Problem.
Das mit dem lange Dauern bin ich ja vollkommen bei dir, aber deshalb sage ich ja, vielleicht modifizieren und ich finde das mit dem Challenge-Recht, das ist für mich eine naheliegende gute Lösung.
Ich kann mit falschen Emotionen nichts anfangen. In dem Moment, wo es klar ein Nicht-Tor ist, und dann ist mir die Emotion leider wurscht. Sorry. Ja. Dazu geht es um ein bisschen zu viel. Insofern, das kann ich. Die Schalker haben mitgesungen, weil sie 0-5 hinten lagen oder 0-2 hinten lagen.
Da noch nicht.
Das ist mir zu wohlfeil. Das kann ich nicht davon abhängig machen. Ich bin davon überzeugt, die Sache ist richtig. Wir sind im 21. Jahrhundert. Der Umgang damit ist denkbar falsch. Es sind alle Fehler, die du machen konntest, finde ich, sind gemacht worden. Der erste ist dieses 1000%, nein. Der nächste ist technische Hilfsmittel, du musst den Zuschauern erklären, was da passiert. Und zwar, das ist sofort machbar. Was der Herr Fröhlich sagt, die müssen geschult werden. Dann musst du geschult werden, auf den Knopf drücken und einen klaren Satz sagen. Also wenn das nicht mehr geht, dann allerdings haben wir ein anderes Problem. So. Und es muss verkürzt werden. Und wenn die Länge der Zeit der Beweis dafür ist, dass man sich nicht sicher ist, dann abkürzen. Wir sind uns nicht sicher, wir können keine Entscheidung hier treffen. The ruling on the field stands. Es bleibt im Zweifel für den Angreifer. Das Ding so vereinfachen und klar transparent machen. Leute, die wissen, um was es geht, glaube ich, werden das nachvollziehen können. Ich will kein Tor mehr haben wie in Hoffenheim durchs Außennetz und das wird bejubelt. Auf die Emotionen kann ich verzichten. Sorry.
Ganz entscheidend, was Marcel sagt, man darf nicht krampfhaft nach Lösungen suchen in diesem Moment, sondern wenn es einfach so uneindeutig ist, bleibt's wie eben entschieden. Und dazu gehört auch, dass die Schiedsrichter ihre Kernkompetenz, nämlich zu entscheiden, wie der Nachkommen.
Spiel leiten und nicht nur irgendwelche Regeln abhaken.
Ja. So. Und sich nicht auf Dritte verlassen.
Aber im Grunde ist es ja dann schlecht, was du sagst, dass da 15 Leute im Keller sitzen, ne? Oder wie viele? Sind das zu viele?
Im Keller sind es ein paar weniger, aber wenn man jetzt mal sich ja, so ein Spiel betrachtet, im Stadion, außerhalb, das sind ja mindestens 15 Menschen, die an so einem Videoassistentenprojekt arbeiten pro Spiel. Das ist schon fantastisch. Da brauchst du auch wieder einen Mannschaftsbus. Ja?
Das ist ein Hilfsmittel. Es ist ein gottverdammtes Hilfsmittel und sonst nichts. Und als dieses sollte man es nutzen. Und wenn es einem nicht hilft, dann einen Schritt weitergehen. Und der Schiri auf dem Platz ist der Herr des Verfahrens.
Also aber so war es angedacht.
Das stimmt aber nicht mehr.
Nein, leider.
Also mein Eindruck ist nicht mehr, dass der Schiedsrichter auf dem Platz Herr des Verfahrens ist.
Ganz schlecht.
Genauso sind die Assistenten nicht mehr Herr des Verfahrens, weil sie ihre Fahne unten halten, bis der Videokeller
kommt. Das fällt auf, oder? Mich
nervt das kolossal, weil wir sind auch in Situationen, da ist 1-2 Meter Abseitsstellung eindeutig zu sehen von überall. Mhm. Und trotzdem wird lassen das Spiel weiterlaufen. Ich finde es total nervig. Und ja, ich finde, das ist auch falsch. Das ist auch das falsche Signal an alle.
Absolut.
Weil irgendwann wird es da mal einen Zweikampf geben mit Verletzten. Und dann bin ich mal gespannt, was dann passiert.
Was würdest du dir wünschen, Jörg?
Die sollen das Spiel schon auf dem Spielfeld regulieren, Feierabend. Und wenn sie überruht werden müssen, dann werden sie überruht. Aber nochmal, bei Abseitsstellungen wirst du nicht zu früh die Fahne heben können, weil du wirst warten müssen, weil du sonst Tore wegwinkst. Und da wird keiner akzeptieren, da bin ich mir auch sicher. Aber trotzdem fände ich es schön, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz wieder mehr Entscheidungen trifft.
Und wir müssen die Entwicklung sehen. Es begann eigentlich mit diesen glasklaren Fällen, so sollte es sein. Und die Ungeduld aller, die hat dazu geführt, dass man ab November, damals 2017, schon hingegangen ist, hat gesagt, wir müssen viel mehr überprüfen, wir müssen viel mehr in diese Review-Area. Und das war der falsche Weg.
Ja, die Diskussion war, wie viel überprüfen wir, was überprüfen wir und wie weit können wir zurückgehen bei der Überprüfung überhaupt. Also wir haben natürlich auch, da sind Dinge konstruiert worden, die waren aberwitzig dazu.
Wintertrainingslager.
Ja, also deswegen Das ist ein kompliziertes Thema, wie ich finde.
Ja?
Und wir haben bisher keine vernünftigen Lösungen gefunden. Muss man so ehrlich sein.
Dann wollen wir von dir jetzt gleich hören, was ihr für Lösungen finden müsst. Saisonziel also war eigentlich international zu spielen. Realität ist im Moment die untere Tabellenhälfte. Das werden wir gleich ganz in Ruhe hier bei uns besprechen. Nach nur einem Spot sind wir wieder. Ich bin ja froh, dass ich so einen aufmerksamen Gast hier habe mit Jörg Schmadtke. Also, das Saisonziel ist trotzdem noch europäisch zu spielen, aber ihr seid nicht in der unteren Tabellenhälfte, sondern in der Mitte. Ist das jetzt korrekt?
Ja? Das ist korrekt.
Gut.
Wobei mit dem Saisonziel, aber ja.
Also, kannst du ganz gleich sagen, aber ihr seid ja sehr, sehr gut gestartet in dieser Saison. Ja. Jetzt nach der Heimniederlage gestern seid ihr aber dran, drauf und dran, dieses Ziel Europa zu verpassen.
Aktives Nicht-Eingreifen, geniale Idee von Stürmer Weghorst, aber der einzige Moment, in der die Wolfsburger unberechenbar waren im Angriff. Aktives Nicht-Eingreifen. Defensiv keine so gute Idee. Wieder mal ein vermeidbares Gegentor nach Standardsituation und viel zu passiv. Auch das Abwehrverhalten beim späten Berliner Siegtreffer.
Wenn wir das so weitergespielt hätten, hinten auch mit aller Konsequenz das verteidigt hätten, wären wir als Sieger vom Platz gegangen.
Wenn, ja, wenn. Der anfangs so gefeierte Trainer Glasner ist mit seiner Mannschaft regelrecht abgestürzt. Und Glasners Punktausbeute ist dürftiger als die von Vorgänger Labbadia. Der Anspruch, ein Top-Team zu sein, ist so nicht aufrechtzuerhalten. Die verunsicherten Wolfsburger sind allenfalls Mittelmaß und das internationale Geschäft ist in schier unerreichbare Ferne gerückt.
Das ist einfach jetzt in jener Ebene ist es nicht genug und ist es zu wenig. Und das ist von hinten bis vorne.
7 Niederlagen aus zuletzt 10 Bundesligaspielen. Das ist die Bilanz eines Abstiegskandidaten.
Wie verzweifelt warst du denn gestern nach dem Spiel?
Verzweifelt?
Ja.
Verzweifelt.
Oder sauer.
Verzweifelt geht. Also, natürlich nerven dich ein paar Dinge, weil du sie dir anders vorgestellt hast, weil du sie dir anders vorgenommen hast. Und nochmal, wir haben die ersten 9 Spieltage waren wir top. Wir standen, glaube ich, auf Platz 2. Haben gegen.
Was ist dann passiert?
Das ist ein bisschen die Fragestellung. Was ist dann passiert? Wir haben 1-1 gegen in Leipzig gespielt. So, sogar mit dem Effekt, mit dem Gefühl wegzufahren und zu sagen, eigentlich war da sogar noch ein bisschen mehr drin. Also du hättest da vielleicht sogar gewinnen können gegen eine Top-Mannschaft. Und das hat irgendwas gemacht bei uns, was uns nicht gut tut, muss man wirklich sagen. Also seitdem spielen wir deutlich schwächer. Wir haben von Anfang an Schwierigkeiten gehabt, Torchancen zu erzeugen und zu entwickeln. Wir haben hinten sehr stabil gestanden. Wir haben jetzt... Wir haben dann eine hohe Niederlage gegen Leipzig im Pokal hinnehmen müssen zu Hause. Die hat uns bis ins Mark getroffen, muss man schon sagen im Nachhinein. Haben trotzdem unseren Job weitergemacht und einigermaßen übertüncht und Stabilität vorgegaukelt, die wir aber aus heutiger Sicht wahrscheinlich so nicht hatten. So, und wir sind im Moment hinten anfällig, sowohl aus dem Spiel heraus, aber auch vor allem bei hohen Bällen. Und wir tun uns nach wie vor trotz Systemveränderungen schwer, Torchancen zu erzeugen. Und ich glaube, da müssen wir anfangen, neue Wege zu gehen. Und wir müssen anfangen, uns neue Möglichkeiten zu erarbeiten.
Neue Wege? Was?
Naja, unsere Konstante in der Offensive ist, dass wir mit 3 Spitzen spielen. Ja. Und mein Eindruck ist vermehrt, dass es uns nicht hilft, dabei Torchancen zu erzeugen.
Also eigentlich kannst du nicht mehr machen, wolltest du sagen, wenn du 3
Spitzen hast? Mit wie die Räume besetzt werden und so. Also unsere Raumbesetzung ist im Moment nicht gut.
Aber ist es eher eine Kopfsache, wie du es gerade beschrieben hast? Du sprachst von einem Spiel in Leipzig da, wo ihr vielleicht sogar die bessere Mannschaft wart.
In der zweiten Halbzeit, ja.
Ja, und mein Eindruck war, dass du gesagt hast, dann haben wir gedacht, wir sind...
Wir haben gedacht, genauso wir wären einen Schritt weiter, als wir in Wirklichkeit waren, das stimmt. Man darf nicht vergessen, also nochmal eine ganz kurze Historie. Ja. 2-mal hintereinander Relegation. Dann kommen veränderte, also neue Leute dahin. Wir verändern Dinge, wir werden 6. Verändern wieder Dinge, starten gut. Leipzig-Spiel nochmal in Leipzig, alles gut. Und eigentlich bist du so auf einer Woge. Die dich mitträgt. So. und an eigentlich hat es uns überrollt im Moment. So ist zumindest eher das Gefühl. Und wir sind im Moment nicht in der Lage, widerstandsfähig genug gegen den Gegner zu sein. Und wir sind nicht in der Lage, uns Torchancen herauszuspielen. Wobei man sagen muss, wir haben 3 Spiele vor Weihnachten gehabt mit Gladbach, Schalke und Bayern, wo wir schon vermehrt Torchancen hatten, aber sie zum Beispiel gegen Schalke nicht genutzt haben. Also wir haben, glaube ich, Torschussverhältnis gehabt von 22-6 und spielen aber am Ende 1-1.
Aber es muss ja Gründe haben, trotzdem.
Ja, natürlich gibt es dafür Gründe. Wenig Stabilität in der Defensive.
Was ihr vorher hattet am Anfang der Saison?
Hatten wir am Anfang, ja. Dann nochmal haben wir aber das Problem gehabt, dass wir die Torchancen nicht in Hülle und Fülle uns erarbeiten und erspielen konnten. Und jetzt haben wir beides nicht. Das ist natürlich fatal, wenn du keine Stabilität hinten hast und nach vorne hin torungefährlich bist. Wobei nochmal, ich fand es gestern ganz besonders dramatisch, weil wir wirklich versucht haben, aber mit falschen Mitteln. Also wir haben teilweise mit 5-6 Leuten in einer Linie vorne gestanden und dann ist uns, haben wir nicht gewusst, wie wir den Ball nach vorne transportieren sollen. Also ein Klassiker eigentlich, wenn du
viel gesagt, Ballbesitz hast. Jetzt seid ihr gestern in Führung gegangen und dann
das Spiel insgesamt hat sich nicht gut entwickelt. Und wenn du das Tor siehst, das Tor dient dann aber nicht dazu, dass du eine Sicherheit erzeugst. Weil ich meine, das ist ein Zufallsprodukt ein Stück weit, dieses Tor. Also, da muss man
aber es kann ja nicht sein, dass dich eine Führung dann so verunsichert, dass du das...
Nee, die Führung an sich hat uns nicht verunsichert. Nach meiner Ansicht hat uns das Spiel, was wir 70 Minuten gemacht haben, so verunsichert. Dass das Tor nicht geholfen hat. Es sollte helfen, aber es hat in dem Falle nicht geholfen.
Aber ist für die Spielanlage nicht der Trainer zuständig, für Systematik?
Ja, wir sind da alle gefragt, uns einzubringen und Dinge besser zu machen, als wir sie aktuell tun. Ja, das stimmt.
Aber das klingt dann aber nach einem Auftrag für einen Trainer, was zu ändern, jetzt klar.
Ja, ich glaube, der ist dabei, sich genau darüber Gedanken zu machen. Und der wird auch die Unterstützung bekommen, die er braucht, damit wir Dinge verändert bekommen. Aber nochmal, den Weg, den wir gerade beschreiten, der ist, glaube ich, eher schwierig. Also ich glaube nicht, dass wir da nochmal den Knoten richtig gelöst bekommen. Ich glaube, wir müssen da nochmal resetten.
Aber Jörg, letztes Jahr war ich, glaube ich, 2 oder 3 Spiele bei euch. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, die Mannschaft ist schon eine Mannschaft, die aktiven Fußball spielen kann. Heute hast du ja immer diese Schlagworte, Umschaltspiel, Pressing-Momente. Und ich fand das letztes Jahr attraktiv, was ihr gespielt habt. Ihr habt natürlich auch Gegentore teilweise bekommen. Und ich finde, ihr habt spielerisch eine gute Mannschaft. Und ich höre, ohne natürlich immer beim Training zu sein, dass der Trainer diesen Ansatz, den er aus Linz hatte, schon dieses Pressing, ein anderes System zu spielen. Hast du das Gefühl, dass dieses Material und diese Philosophie so zusammenpasst, wie du es dir gedacht hast?
Ja, also natürlich ist das eine Veränderung, die Oliver Glasner vorgenommen hat. Und er möchte gerne pressen, er möchte gerne ein schnelles Umschaltspiel haben und forciert das auch. Aber dann hast du die Probleme normalerweise zu Beginn der Saison und nicht... Wir spielen 9 Spieltage, wir sind auf Platz 2. Dann sagst du eigentlich, das ist stabil, also das Neue ist drin. Und dann bricht dir das auf einmal komplett weg. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise ist die Entwicklung so, du hast am Anfang Schwierigkeiten, du entwickelst dich über die Saison und wird besser.
Ist genau das Gegenteil.
Wir haben einen super Start hingelegt und sind dann unterwegs weggebrochen. Und das liegt auch nicht daran, dass wir international spielen und Euroleague spielen, sondern ich glaube, da müssen wir bei uns nochmal in den Kern rein.
Aber es ist eine ganz gefährliche Situation eigentlich, ne?
Ja, ich finde, wir müssen sehr genau die Situation analysieren und beobachten und wir müssen die richtigen Dinge daraus folgern lassen.
Was kann das sein? Oder was muss es sein?
Ja, in der öffentlichen Diskussion bist du natürlich ein bisschen zurückgehalten.
Aber wir sind ja außen vor. Nee,
wir sind ja unter uns sozusagen.
Das habe ich nicht gesagt. Ne?
Ja,
aber lag mir auf der Zunge.
Eigentlich schon, ja. Ja. Also ich glaube, wir werden ein paar Dinge verändern müssen. Weiter werde ich darauf nicht eingehen. Und wir werden es auch tun. Vorgehensweise, Herangehensweise, Umsetzung. Und Konsequenz.
Übersetz mal für mich.
Ja, ich glaube, Jörg deutet ja an, sozusagen, dass das auch Dinge sind, wo man die Tür am besten zulässt. Ja, dass es eben nicht so öffentlich diskutiert wird, weil es macht keinen Sinn, mit Tausenden und mit den Fans und mit allen möglichen sozusagen die Kurskorrektur abzustimmen. Also so funktioniert der Fußball nicht. Also von daher glaube ich, ist es so, wie Jörg andeutet, dass alles ein bisschen auf den Prüfstand kommt. Nicht ein bisschen, sondern wenn die Türen zu sind. So verstehe ich das.
Und natürlich auch ein Trainer, der auch noch zum ersten Mal in der Bundesliga ist, der wird auch sich bewegen müssen. Das ist,
wir werden uns alle
abgehen müssen von Dingen, die bisher möglicherweise heilig waren, weil sie immer funktioniert haben. Jetzt funktioniert es nicht. Und dann muss ein Trainer auch irgendwann mal sich
an die Gegebenheit umgehen. Trainer, nicht nur Mannschaft, nein, sondern drumherum. Also ich hinterfrage mich natürlich auch, muss ich stärker in diese Gruppe hinein agieren oder nicht? Oder muss ich mich weiter zurückhalten? Also du musst alles auf den Prüfstand stellen und dann bist du auch ein Teil davon. Also deswegen darf man sich da nicht ausklammern. Oder nicht reduzieren, wie es immer gerne gemacht wird. Mannschaft, Trainer und der Rest ist außen vor. So wird es nicht sein.
Jetzt war Bruno Labbadia, haben wir eben auch gesehen. Relativ erfolgreich. Ne? Ja. Trotzdem musste er gehen.
Er ist gegangen, also wir können die mehr aufrechterhalten, er wollte den Vertrag nicht verlängern und du sagst, er musste gehen. Ja,
ja, du kannst es ja klarstellen.
Ja, aber ich habe das schon 1.000 Mal klargestellt, der Vertrag ist ausgelaufen und er wollte den Vertrag nicht verlängern. Entschuldigung, was soll ich machen?
Jetzt wird es gefährlich für mich, wenn er so aggro wird. Dann lass uns mal das erste Gegentor noch anschauen und du sagst mal, was da... Warum das nicht funktioniert.
Also erstmal die Ecke braucht gar nicht so zu entstehen. Und dann kommt der Berliner Angreifer in dem Fall aus der Bewegung heraus und überspringt unseren Abwehrspieler, der steht.
So. Aber der ist auch deutlich kleiner.
Die Frage ist natürlich, warum der eine in der Bewegung ist und der andere nicht.
Ja, und warum?
Ja, weil der eine gestanden hat und der andere hat es bewegt. So. Und dann ist er nicht mehr zu verteidigen, weil dann ist er in einer anderen Höhe. Ich meine, der ist einen halben Meter oben drüber, dann geht es nicht mehr.
Also.
So. Aber das darf denn so nicht passieren. Und wenn du weißt, da kommt einer mit Anlauf, ja, dann stelle ich den Laufweg. Ich meine, es gibt kleine Spieler, die in der Lage sind, große zu stoppen, weil sie geschickt sind, in einem Laufweg versperren.
Also.
So was soll es geben.
Ich gucke mir das in einer kurzen Pause noch mal in Ruhe an, damit ich auch das verstanden habe, was du gesagt hast. Weil der eine steht.
Ich kann nachher noch mal ganz in Ruhe erklären, dann zeichne ich dir das auf.
Und dann wollen wir auch noch mal über die jungen Spieler und den Wahnsinn, was da an Geld angeboten wird, gleich sprechen. Vorher noch mal die Chance für Sie, 100.000 Euro zu geben. Bis gleich. Von Arnold und Bent, live aus den Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24 Doppelpass. Wir sind immer noch beim VfL Wolfsburg. Es läuft nicht besonders rund, kann man sagen. Habe ich das richtig rausgehört? Die DNA in Wolfsburg so ein bisschen, ist es Bequemlichkeit? Selbstzufriedenheit?
Kann man ein Stück weit drüber diskutieren und wir sind dabei und versuchen es zu verändern, ja. Aber noch einmal, ich habe vor anderthalb Jahren angefangen, zweimal Relegation davor. Und wir haben gesagt, pass auf, wir brauchen schon 2-3 Jahre, um einen Return hinzubekommen, um eine Veränderung hinzubekommen. Leider oder Gott sei Dank hat uns der 6. Platz vom letzten Jahr etwas überrollt. Also muss man schon sagen. Ich meine, wir haben es gerne gemacht.
Aber es macht auch Spaß, da zu spielen, oder?
Ja, absolut, absolut.
Jetzt spielt er gegen Malmö, ne?
Ja, wir spielen gegen Malmö.
Hört sich jetzt auch erstmal noch ganz machbar an.
Ja, warten wir mal ab, ja. Nein, hört sich, also vom Los her ist es so, dass du sagst, ja, du kannst die nächste Runde schaffen. Aber da musst du natürlich auch besser spielen. Also auch gegen Malmö wirst du besser spielen müssen, als das, was wir aktuell tun. So, aber noch einmal, wir haben gesagt, 2-3 Jahre stabilisieren, dann 6. Platz. Dann wird das natürlich alles mal erstmal in die Tonne getreten, weil dann glaubt ja keiner mehr, pass auf, Platz 9, Platz 8 ist okay.
Ja.
Weil dem haben wir uns ein Stück weit gestellt und haben gesagt, die Mannschaft auch, wir haben gesagt, ja, wir würden gerne weiter international spielen, auch im kommenden Jahr. Ich glaube, das auch möglich ist und auch gewesen wäre. Muss man aufpassen jetzt, weil wenn du nur 20 Tore schießt am 19. Spieltag,
dann ist es nicht mehr möglich, glaubst du nicht mehr?
Ja, ist schwierig, also die Zahlen sprechen ein bisschen dagegen.
Ah,
okay. Also wir haben nur 6 Siege, wir haben 6 Unentschieden, wir haben 20 Tore geschossen.
Ist wenig,
ist nicht so richtig, ne? Also da fehlen mal 10 bis 15 Tore zu dem jetzigen Zeitpunkt. So, und das spricht nicht dafür. Nichtsdestotrotz ist es nicht ausgeschlossen. Also ich werde ja auch nicht die Saison beenden. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen achtsam bleiben.
Ja.
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht weiter runterrutschen. Und dann sollten wir versuchen, von Spieltag zu Spieltag zu denken.
Ja.
Gib
mal rüber.
Bitte. Und dann die Saison so gut als möglich zu beenden. Oh, das ist jetzt die Aufgabe, die wir alle zusammen lösen müssen. Und da sind auch alle aufgerufen, mitzumachen.
Aber dann darf sowas passieren, sowas wie gestern natürlich nicht passieren. Wir schauen mal auf das 2-1. Ich meine, du hast es ja gut beschrieben. Nur mit den Augen decken ist schwierig.
Ja,
was stört dich da am meisten?
Außer dass der Ball im Tor ist. Die Entstehung dieser Situation. Und jetzt ist sie fast geklärt. Und wir stehen immer noch tief hinten drin, weil wir immer noch wie das Kaninchen vor der Schlange. Und dann kriegen wir da den Ball nicht geklärt. Und da hinten stehen wir tief drin. Da ziehen wir noch einen Arm und hoffen auf einen Abseits. Aber das hat dann wenig mit der Realität zu tun. Also nochmal, die Entstehung dieses Tores ist echt der Wahnsinn. Und schon viel früher auf der anderen Seite, der Ball geht raus und wir bleiben aber in unserem eigenen 16er, 11 Meter, 12 Meter vor dem eigenen Tor, bleiben wir stehen. Und jeder weiß auch, du musst raus aus deinem 16er, damit du Gefahr von deinem Tor fernhältst. Und sind wir im Moment, also in der Situation waren wir nicht dazu in der Lage. Und das ist zumindest mal so, dass man darüber ernsthaft nachdenkt.
Seid ihr im Moment auch nicht in der Lage, dann so einen Rückstand aufzuholen?
Ja, da konntest du nichts mehr aufholen. War 92. Minute, was willst du denn dann aufholen? Der hat 45 Sekunden später da abgepfiffen. Das haben wir da nicht mehr hingekriegt.
Jetzt hast du mich erwischt. Ja. Hast du mich erwischt, stimmt. Hast du vollkommen recht. Ja, was wollt ihr jetzt machen?
Noch einmal, wir werden im Training Stabilität in der Defensive erzeugen müssen und wir werden uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir mehr Torchancen erzeugt bekommen. Nochmal, vor Weihnachten haben wir es hinbekommen in den Gladbach, Schalke und auch Bayern-Spiel. Haben wir es hinbekommen. Aber das muss permanent der Fall sein. Und so wie wir gestern gespielt haben, wie wir gestern geglaubt haben, Torchancen erzeugen zu können, wird es schwierig. Mhm. Und diese beiden Komponenten haben wir zu bearbeiten.
Ja, hast du noch ein paar Tage Zeit, vielleicht noch den Kader wieder aufzurüsten?
Ja.
Wie sieht's da aus?
Aber das ist immer so eine Lösung, also die mir nicht gefällt, vor allem nicht im Winter. Ich glaube, dass wir bestehendes Personal haben, das gut ist und diese Situation auch zu bewältigen hat und auch muss.
Also das heißt, passiert nichts mehr?
Sehr unwahrscheinlich.
Okay. Das klingt ja so, das sei das eine strukturelle Geschichte, und also spielstrukturelle, taktisch strukturelle und nicht eine, dass du sagst, uns fehlt ein Außenverteidiger oder uns fehlt ein defensiver Mittelfeldspieler, sondern ihr habt ja...
Ja gut, unser Mittelfeldspieler gestern gewinnt 30% der Zweikämpfe, das ist ein bisschen dünn, ne? Aber, ja.
Kaderzusammenstellung.
Ja.
Aber Marcel, wenn wir das alles hören, ne? Also ich habe jetzt aufmerksam zugehört. Abwehr.
Hört sich nicht so gut an, ne?
Nee, Abwehr stimmt nicht. Wir kreieren keine Torchancen. Unsere Mittelfeldspieler gewinnen keine Zweikämpfe. Also, wir lavieren ja alle gerade jetzt so ein bisschen hier rum, weil wir vielleicht die Attacke fürchten. Aber ich habe so das Gefühl, es könnte für den Trainer schon noch ein bisschen enger werden, wenn ich das alles zusammenzähle.
War es eine Frage oder ein Ausrufezeichen?
Du fragst, aber ich habe ein Ausrufezeichen.
Als Journalist macht man ein Ausrufezeichen, also keine Frage. Das stellt man keine Frage. Nein, geht nicht darum. Nein, geht nicht um Trainer. Es geht darum, wie wir als Gruppierung diese Situation bewältigt bekommen und wir werden auch hinschauen, wer anfasst und wer nicht anfasst. Also klar, aber nochmal, als Gruppierung, darum geht's. Und es ist einfach und billig zu sagen, der Trainer muss und dann weg mit dem. Nein, ist nicht der Punkt. Okay. Wir haben eine Problematik und die haben wir gemeinschaftlich zu lösen. Und die werden wir auch lösen.
Also beobachten wir das natürlich. Ja, Ausrufezeichen. Wir beobachten das natürlich in Ruhe, aber ich glaube, ein Spieler hast du ja verpflichtet, ne?
Mhm.
Gucken wir uns mal an.
Wechselkurs. Die heißesten Transfers werden präsentiert von Falkenreifen.
Ganz genau, Marin Pongracic nämlich. Wir schauen mal ein bisschen auf die Transferbilanz in dieser Wintertransferperiode generell. Vielleicht knacken wir nämlich noch die 100 Millionen, sind kurz davor. Aktuell sind es 99,45 Millionen. Das sind ja knapp 30 Millionen Euro mehr als in der letzten Wintertransferperiode. Und der Trend geht ganz klar hin zu jungen Spielern. Ja, man könnte jetzt Haaland nennen, natürlich. Aber zum Beispiel auch von RB Leipzig, Dani Olmo, den sie jetzt verpflichtet haben. 21-Jähriger von Dynamo Zagreb für einen, sag ich mal, Basisbetrag von 20 Millionen. Da kommen noch ein paar Boni mit drauf. Und eben auch der VfL Wolfsburg, einen 22-jährigen Marin Pongracic, Innenverteidiger, auch für ihn 10 Millionen ausgegeben. Von RB Salzburg ist momentan noch angeschlagen, aber die jungen Spieler sind hoch im Kurs. Es ist nur ja auch zu erkennen, dass man die unter einem zweistelligen Millionenbetrag wohl gar nicht mehr bekommt. Und es geht auch, was das Alter betrifft, immer, immer weiter nach unten.
Wechselkurs. Die heißesten Transfers wurden präsentiert von Falkenreifen.
Ich habe dich genau beobachtet. Bei den 10 Millionen hast du schon wieder gezuckt.
Ja,
war es mehr? Gibst du?
Ich finde das, total witzig, aber mir ist das auch echt, mittlerweile ist das mir doch egal. Also, irgendeiner schreibt 10 Millionen, dann schreibt es einer von dem ab, dann schreibt es der Dritte ab und dann ist es ein Fakt.
Ja, ist doch wie in der Schule.
Ja, ist okay. Ja. Aber wenn du dreimal falsch abschreibst, ist es trotzdem falsch, dann weißt du.
Das stimmt.
Ja. Auch wie in der Schule. Da seid ihr nämlich die ganze Reihe mit.
Ja, eben. Ist das denn wirklich die Entwicklung, dass es dahin geht, mit diesen jungen
Spielern? Die Entwicklung ist dahingehend, junge Spieler zu verpflichten. Und die Entwicklung geht auch dahin, dass eigentlich jeder mindestens ein zweistelliges Millionenschild um den Hals hat. Ja,
Michael Preetz hat doch mal gesagt, dass 10 Millionen ist das frühere ablösefrei.
hat er nicht Unrecht, ja. Aber das ist ein Stück weit der Entwicklung, ja, das stimmt. Weil natürlich dahinter steht, dass man bei einem jungen Spieler, wenn die Entwicklung vonstatten geht und sich der Spieler so entwickelt, wie man sich das vorstellt, auch noch mal Erlöse erwirtschaften könnte oder kann.
Aber ist doch wenig überraschend, finde ich, weil ich meine, die Transferausgaben für ältere Spieler, für erfahrene Spieler, für Stars steigen auch. Also warum sollte das dann bei Jungen anders sein? Hätte es mich jetzt überrascht, wenn jetzt da plötzlich die Kurve nach unten geht, weil, wie Sie ja gerade sagen, eigentlich ist es ja besser, einen jungen Spieler zu verpflichten, weil man da zumindest noch perspektivisch einen Weiterverkauf.
Das stimmt, aber gefährlich wird es dann, wenn einer zweimal auf der Bank gesessen hat, ich für den schon 8 oder 12 Millionen zahlen muss und ich gar nicht genau weiß, wie resistent ist er denn dem Stress gegenüber und wie leistungsfähig ist er denn wirklich in der Fußball-Bundesliga? Und dann wird es gefährlich.
Das hört sich ein bisschen schmerzhaft an, muss man sagen. Weißt du noch, wer der jüngste Bundesligaspieler ist?
Jüngster Bundesligaspieler?
Der jüngste. Der angefangen hat?
Ich weiß. Nuri Sahin.
Nuri Sahin, genau. Ja. 2005, knapp 17 war er. Ne? Bei uns ist, glaube ich, auch in Deutschland ist es noch so. Ne?
17 in Wolfsburg ist das, übrigens. Erstes Spiel in Wolfsburg.
Ist das Mindestalter also für die Jungprofis? Noch. Aber ja, noch. Man denkt auch bei uns über Änderungen nach. So schaut's aus.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Braucht die Bundesliga 16-jährige Spieler oder noch jüngere? Borussia Dortmund hat mit Moukoko ein 15-jähriges Talent, das spätestens nächste Saison bei den Profis spielen sollte. Und der BVB erlebt gerade, dass Jungprofis wie Sancho, Reina und Haaland mächtig Dampf machen. Eine Blutauffrischung, die der Liga also gut tut. So schaut's aus. Aber brauchen wir wirklich eine neue Regelung, nur weil im Ausland sogar 15-Jährige spielen dürfen und weil ein Club wie Salzburg durch Transfers mit jungen Spielern in den letzten 5 Jahren 280 Millionen Euro eingenommen hat? Die Vereine wären wohl mehrheitlich dafür, aber nicht alle.
Mit 17 reicht's auch schon, mit 18 sowieso. Also es sollte schon eine Normalität da sein, sonst haben wir nur noch Wunderkinder und dann mit 21, 22 redet vielleicht keiner mehr davon, weil sie schon verbrannt sind.
So schaut's aus. Der Altersdurchschnitt in der Bundesliga beträgt 26,3 Jahre. Und selbst U21-Spieler kommen kaum zum Zug. Von Jugendwahn in den Profiklubs also keine Spur. Es geht also wohl gar nicht nur darum, die Liga zu verjüngen. Sancho wurde für 7 Millionen geholt und ist jetzt über 100 Millionen wert. Die Talente sind also wohl vor allem auch ein knallhartes Businessmodell. So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Volker, du hast ja lange im Nachwuchsbereich auch gearbeitet in Freiburg. Ist es nur noch ein Business Case jetzt heutzutage?
Ja, also ich finde, das ist wirklich ein hochinteressantes Thema, was auch bis hin sozusagen an die Zukunft, wie der Fußball sich entwickelt, gehen wird. Es ist so, dass der Jorge Valdano hat mal in einem überragend guten Interview in der Süddeutschen Zeitung von vor 2 Jahren oder so, war dann die Überschrift von ihm zitiert, auf diesem Planeten gibt es erheblich mehr Geld als Fußballtalente. Ja? Und da ist natürlich was dran. Das heißt, es ist so viel Geld, auch in den Bereichen, die gar nicht ursächlich Fußballländer sind. Da sind die Oligarchen, da sind die Sheiks und so weiter und so weiter. Ich war selber mal betroffen, habe in Japan meinen besten Spieler verloren an Leicester City, weil dort wiederum ein Thailänder Präsident wurde, der Asiaten eingekauft hat, um mit denen in der Premier League zu spielen. So, es ist so viel Geld da, dass auf den Fußballmärkten die Summen immer höher werden und es sozusagen zum Portfolio eines Oligarchen gehört, dass er dort und dort und dort Anteile an Fußballvereinen hat. So, und da wird automatisch durch diesen Zusammenhang gehen die Summen wirklich in Höhen, die auch für die Entwicklung der Spieler nicht unbedingt ein Vorteil sein müssen. Im Gegenteil. Ich glaube, dass es für die jungen Spieler dadurch nicht leichter wird. Und gleichzeitig will ich sagen, dass für die Gesamtentwicklung es ganz, ganz wichtig ist, einfach mal zu bedenken, dass ja ohnehin eigentlich nur über die wenigen Erfolgreichen berichtet wird. Über die wenigen, die mit 17 Jahren, zum Beispiel der Mukutu bei Borussia Dortmund, das ist ein Kamerun-Junge. Also er hat Eltern aus Kamerun und deswegen bin ich da so ein bisschen im Thema. Und natürlich ist es so, dass das tatsächlich ein Spieler ist, der zukunftsorientiert, jetzt schon als 15-, 16-Jähriger haut er die Kisten rein, Woche für Woche. Und, aber die ganz vielen, ich sage das jetzt mal aus Kamerun-Sicht, die ganz vielen anderen Talente, die ich in Kamerun gesehen habe, weil Afrika hat immer noch unfassbar viele Talente. Und die ganze soziale, gesellschaftliche Umgebung in diesen Ländern, der Zustand dieser Länder und so weiter, und das will ich nicht ausführen, führt aber dazu, dass aus diesen Talenten relativ wenig wird und ganz viele verschwinden einfach. Nur zählt die Bundesliga, das finde ich für Deutschland interessant, zählt nicht zu den Ligen, die es zum Geschäftsmodell gerne machen, die erste Integration zu leisten. Das heißt, die Bundesliga holt nicht gerne die Spieler direkt aus Afrika sozusagen, sondern sie wartet ab bis in Österreich, in Norwegen. Das sind so die typischen Länder, in denen die Arbeit gemacht wird. Ja,
Belgien,
Frankreich. Frankreich mit dem kolonialen Hintergrund ist nochmal etwas anders, aber natürlich gibt es da ganz so. Und es ist ja so, dass die beste französische Mannschaft, die es jemals gab, in Ende der 90er Jahre Europameister, Weltmeister, wenn die in Bestbesetzung waren, gab es 3 weiße Europäer. Und die anderen 8 waren alle mit Hintergrund Afrika, entweder Nordafrika oder Westafrika. Ja. Und deswegen ist es so, dass tatsächlich jetzt die Situation, dass diese Transfersummen für junge Spieler so entgleiten, hat natürlich, das ist das höchste Risikokapital, was es gibt. Das sage ich so, wie es ist. Ob ein 17-Jähriger, der jetzt für 30 Millionen, 20 Millionen schon geholt wird, ob der jemals oben ankommt, das ist in der Tat... Je größer die Summe wird, umso schwieriger, dass er oben ankommt. Und dem Problem muss man sich wirklich stellen und auseinandersetzen. Ich würde zum Beispiel in der Bundesliga empfehlen, dass man sich mehr die Mühe macht, dorthin zu gucken, wo auch dann der erste Schritt, die erste Integration, Arbeit gemacht werden muss und eben Spieler nicht erst über die
Station schreibt. Warum wird das nicht gemacht? Was glaubst du?
Ja, das ist eine schwierige Frage, ein bisschen. Es gibt Vereine, die trauen sich das nicht zu, dieser Arbeit, weil das ist eine Arbeit, die
interessant ist. Weil es Arbeit ist, oder warum?
Ja, weil es Arbeit ist und gar nicht so viel Geld kostet. Verstehen Sie? Also, das ist wirklich ein Problem. Ich meine, es ist so, dass die erste Integration und mit den kulturellen Unterschieden, die es gibt, also ich weiß, wovon ich rede, ich habe Spieler aus Burkina Faso, Mali und so weiter in Freiburg gehabt, und weißt, wie schwierig es ist sozusagen. Aber es ist eben, das hat was mit Arbeit zu tun, wo du auch Pädagogen bezahlen musst, Menschen bezahlen musst, die sich um die Spieler wirklich kümmern. Und nicht nur die Sprache lernen, sondern noch viel, viel mehr als die Sprache gehört dazu. Aber Tatsache ist, dass die wenigen besonders Guten, ja, bei denen gehen die Preise explodieren.
Weil du hast gerade gesagt, noch 17, ne? Ist die Grenze bei uns. Bist du dafür, dass sie runtergesetzt
wird? Gibt im Moment die Diskussion, ob sie runtergesetzt wird auf 16, ja.
Ja? Bist du Befürworter? Angestoßen
unter anderem von Borussia Dortmund, ne?
Ja.
Wegen
Mokko. Ja.
Gut, aber ist das, im März wird abgestimmt, glaube ich, das ist richtig. Muss das einstimmig sein eigentlich, oder wie läuft das?
Ich glaube, 3/4 Mehrheit brauchen wir dafür, insgesamt. Und sie aber die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen, aber es gibt ein Für und Wider und... ich meine, der Spieler, um den es da geht, der ist besonders entwickelt, muss man sagen. Wenn du den jetzt hier hinstellst, wirst du nicht denken, der ist 15. Ich meine, der spielt auch schon in der U19. Richtig. Und zerbombt da, wie Volker richtig sagt, schon die halbe Liga. Also das ist schon beeindruckend, aber er ist natürlich eine Ausnahme.
So. Und ist nur einer, ne?
Deswegen so eine Lex an einem festzumachen. Ich glaube, diese strukturellen Dinge, Leverkusen hat immer versucht, diese jungen Brasilianer zu finden und sie dann allerdings auch zu betreuen mit einigem Erfolg. Die Namen könnt ihr alle, die dann später irgendwo, was weiß ich, wohin gegangen sind. Also ich glaube auch nicht, dass in jedem Bundesliga-Club jetzt ein 15-Jähriger hinter der Tür lauert, der dann unbedingt jetzt in der Bundesliga, frag mal deinen Trainer, wie lustig der das findet, wenn du ihm jetzt sagst, hier, lass aber doch mal den 15-Jährigen spielen in der Situation und überall anderswo. Also ich glaube, da wird im Moment ein bisschen die Diskussion hochgekocht. Es geht um ein, zwei Spieler. Es ist die Frage, wie man in Zukunft umgehen wird. Man holt 15-, 16-Jährige, die spielen aber nicht, aber man will sie haben, man will sie halten, damit sie nicht alle nach England abmarschieren. So, dem wird man sich irgendwann mal vernünftig stellen müssen. Und wie geht man mit jungen Leuten um? Wie berät man sie? Wie ist deren Umfeld? Man wird sie auch nicht aus der Eigenverantwortung, also die Leute um sie herum entlassen können. Haaland, wir haben doch hier über Haaland lang geredet. Der hätte natürlich zu Manchester United gehen können für ein Vielfaches des Geldes. Die Berater und seine Familie waren klug genug zu sagen, nein, der nächste Schritt ist der. Bei Manchester United müsste der einen Weltklub wieder zum Weltklub machen. Das kann ein 19-Jähriger, beim besten Willen, auch der nicht. Insofern, wie geht man mit jungen Spielern um? Und der Fokus wird sich immer mehr drauf verlagern. Einfach, weil du für 10, 20 Millionen, für läppische 20 Millionen noch einen kriegst. Weil die 250, 200 Millionen Transfers werden nicht die Regel sein, sondern nur bei bestimmten Clubs, und die setzen sich sowieso ab.
Aber die Clubs sind ja dabei, also sie beschäftigen sich ja genau mit diesen Themen. Klar. Also wie kannst du junge ausländische Spieler integrieren? Ich meine, du musst dich mit dem Schulsystem beschäftigen, du musst dich mit Sprache beschäftigen, mit kulturellen Dingen beschäftigen. Du musst Leitplanken den jungen Menschen mitgeben, weil du gehst dann schon in die Persönlichkeit rein. Du musst schon versuchen, Persönlichkeit zu entwickeln, mitzuentwickeln. Und das ist natürlich in deinem eigenen Kulturkreis schon schwierig, aber einfacher, als wenn du einen fremden Kulturkreis begleitest. Aber genau diese Aufgabenstellungen, die stehen an, und damit beschäftigen sich alle NLZs, alle Fußballvereine beschäftigen sich.
Ist aber sehr genau intensiv, wenn ich dich richtig verstehe. Es ist sehr intensiv wahrscheinlich da, ne? Wenn ich dich
verstehe. Das ist sehr arbeitsintensiv, aber es geht auch darum, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und da hat jeder auch etwas andere Vorstellungen. Aber ich meine, du hast überall mittlerweile Pädagogen in den Akademien, du hast überall Psychologen, also du hast schon ein Gerippe, und dann musst du dir überlegen, in welche Richtung willst du dieses Gerippe schieben.
Also wie Sie gesagt haben, ne, also wenn wir jetzt mal auf Moukoko nochmal zurückkommen, ne, da ist ja der Hype nun mal so groß wie bei keinem anderen Spieler in dem Alter. Aber da hat man ja zum Beispiel auch die ersten Maßnahmen getroffen. Also der spielt, soweit ich weiß, seit anderthalb, zwei Jahren nicht mehr für eine Nachwuchs-Nationalmannschaft beim DFB, weil der Hype so groß war, dass da mittlerweile bei jedem U15-Länderspiel standen da 10 Fotografen, und sobald er am Ball war und danach sind 10 Journalistenkollegen nach dem Spiel auf den los, dann finde ich, hat man ja schon mal das erkannt.
Und, ja, weil die Fördermaßnahme, die da ergriffen wird, keinen Sinn macht für den Spieler. Ja,
genau.
Aber es ist ja auch interessant, also, wenn du siehst, Messi mit 16 gespielt, Wayne Rooney mit 16 gespielt zum Beispiel, aber Rooney in seinem Heimatverein in Everton. Messi konnte die Sprache zumindest, das sind natürlich dann außergewöhnliche Talente. Ödegaard, der aus Norwegen, der hat gebraucht, jetzt spielt er bei San Sebastian ganz gut. Aber was Volker Fink gesagt, ist ja nochmal was anderes. Der Kulturkreis, wenn der noch anders ist, ich glaube, dann wird es natürlich wahnsinnig schwer, aber letztlich sprechen wir von Ausnahmetalenten.
Ich glaube, das müssen wir gleich nochmal intensivieren, vor allen Dingen auch.
Was Volker sagte, ja. Manche trauen sich nicht zu. Die großen Bayern hatten Breno, ja, ein, von dem alle sagten, ein unfassbares Talent. Und daran sind Sie gescheitert, und das wissen Sie, sagen Sie, geben Sie ja selber zu. Sie sind daran gescheitert, Sie haben sich zu wenig gekümmert und um ihn, weil er in einem völlig anderen Kulturkreis, und der ist ja selber kaputt gegangen als Mensch und Spieler.
Geht gleich weiter, ja? Ne? Wie immer, ne? Kurze Pause vor Lunchtime nach uns. Jochen Stutzki und Peter Neu. Mario von Adeln und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind nochmal zurück beim Check 24 Doppelpass, haben gerade nochmal ein bisschen weiter diskutiert, wollen gleich auch nochmal alle Fragen hier in der Runde, ob das Alter runtergesetzt werden soll, von 17 auf 16, also dass man dann in der Bundesliga auch eintreten darf. Haben aber auch Fredi Bobic gestern gefragt, und der hat Folgendes gesagt.
Das haben wir nur noch Wunderkinder, und dann mit 21, 22 redet vielleicht keiner mehr davon, weil sie schon verbrannt sind.
Das war was? Das war das Letzte? Was hat er zum Schluss gesagt, mit 21, 22 redet?
Verbrannt sind sie dann.
Ach so, okay.
Hast du doch auch gesagt, oder?
Kann passieren, ja. Und passiert oft.
Jörg, wofür plädierst du denn?
Ja, die Diskussion ist gerade gestartet. Wir werden das abwägen ein Stück weit. Und muss man.
Aber Fredi hat ja gesagt, wenn ich es raushöre.
Ja, das Fredi ist dagegen, habe ich auch gehört. Ja.
Oder? Ja. Ja. Und du?
Wir werden die Diskussion führen und dann abwägen, wie es immer ist. Kann ich vor einer Diskussion, die initiiert wird, kann ja nicht schon eine Entscheidung.
Das erste Mal, dass du heute in 2,5 Stunden keine Meinung hast. Das kann nicht sein.
Das passiert aber auch manchmal. Ich muss ja nicht zu jedem und allem eine Meinung haben.
Ja, aber du bist doch in den Gremien damit drin.
Ja, ich sitze in der Fußballkommission drin, aber da wird es ja diskutiert. Und wir treffen uns, März. Also wir treffen uns demnächst und dann werden wir darüber nochmal in ausführlichen Diskussionen einsteigen und dann überlegen, welche Empfehlung wir dem DFL-Vorstand geben.
Markus, wofür bist du?
Also das wird jetzt an Einzelfällen festgemacht und deswegen bin ich ganz klar dagegen.
So, zwei.
Weil ich sitze nicht in der Kommission.
noch nicht. Wir in Kaiserslautern arbeiten.
Ja, das habe ich gehört.
Gut, bitte.
Sehr gerne. Wir haben ja auch noch über andere Themen heute diskutiert, ja. Zum Beispiel über die Torhüter. Und dann schauen wir doch gerne mal unser Torhüter-Ranking an, nämlich die weiße Weste. Und da führt Manuel Neuer, der hat schon 7 weiße Westen gesammelt in dieser Saison, hat ja in dem Jahr schon 2 dazugeholt. Genau, Schlichtenübel, sagst du, der ist auf der 4 mit 4 weißen Westen. Also insgesamt im Januar 7, das heißt 350 Euro ins Phrasenschwein. Freut uns sehr, gemeinsam mit Ihren Spenden, liebe Zuschauer. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und Sie können das Ganze natürlich auch online nachlesen. Da lege ich Ihnen gerne an die Hand, dass wir unsere Sport1-App etwas aufgewertet haben. Sie hat einen Feinschliff bekommen, ist noch moderner, noch übersichtlicher und schneller. Also direkt mal unsere neue App runterladen, würde ich vorschlagen. Und da konnten Sie dann auch ja heute schon über die Frage der Woche abstimmen, ob denn ja die Kritik von Julian Nagelsmann etwas zu überhöht war. Und der Großteil von Ihnen hat online gesagt, nee, das war schon richtig, dass er da erstmal ein bisschen Kritik an den Spielern äußert. Und das ist Ihre Meinung am Dopafon, liebe Zuschauer.
Ich bin der Meinung, der Nagelsmann überzieht ein bisschen. Das ist eine junge, unerfahrene Truppe. Die brauchen noch ein paar Jahre. Und solche Sprüche kann man 1 oder 2 Mal bringen. Wenn man es öfter macht, macht man sich unglaubwürdig. Leipzig spielt eine überragende Saison bisher. Sie sind Tabellenführer und in Frankfurt kann man mal verlieren.
Ich finde die Kritik von Nagelsmann etwas überzogen, weil das war jetzt ein Spiel, was nicht so gut lief.
Julian Nagelsmann hat alles Recht der Welt, seine Mannschaft nach dieser Leistung besonders in der zweiten Halbzeit zu kritisieren. Das grenzte ja fast an Arbeitsverweigerung.
Nagelsmann macht das genau richtig. Der rüttelt die Mannschaft immer dann wach, wenn es mal einmal nicht passt. Und warum soll der Trainer seine Mannschaft immer nur schützen? Wenn die Bockmist machen, hat er die auch zu kritisieren.
Ja, damit sind wir am Ende. Für heute, nächste Woche Marco Russ und Markus Krösche zu Gast. Jörg, vielen Dank. Es war mir uns wieder mal ein Vergnügen mit ihm. Ne? Muss ich ja sagen.
Ja, auch vielen Dank.
Intensiv. Ne? Ich habe auch wieder viel gelernt heute von dir. Danke an die Runde. Ja. Alles Gute, schönen Sonntag und bis nächste Woche. Weiter geht es wie immer mit Flo Landstein, Jochen Stützi und Peter Neuruhr. Viel Spaß. Ja.